Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 283. Dieses Mal mit gemerkter Nummer und wie immer mir, Markus Richter. Ich versuche hier Ordnung reinzubringen in den chaotischen Haufen, der dieses Mal das Halbjahreszeugnis für die Ampelkoalition ist. Und es oft dauert es ja total lange zu erklären, warum sich die Sendung heute mit was so beschäftigt. Aber heute ist es wirklich ganz einfach. Wir haben eine Regierung. Die Regierung hat 4 Jahre Zeit, um Dinge zu tun. 2 sind vorbei. Wir gucken, was bis jetzt gut geklappt hat. Und natürlich mit dem Fokus auf das Digitale. Und dazu sind heute hier Konz und Erdgeist, beides SprecherInnen des Chaos Computer Clubs Deutschland. Hallo und herzlich willkommen.
Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Und außerdem Elisa vom Superlab. Hallo.
Hi.
Ein Labor für die feministische digitale Zukunft. Was genau ist das?
Genauer gesagt für feministische digitale Zukünfte, weil wenn, dann wollen wir schon mehrere davon haben. Ja, ja und
das
genau.
Das ist eine NGO, ein Zusammenschluss von Leuten, die die Welt anzünden wollen, beides.
Ja, also vorbehaltlos, ja, genau. Wir arbeiten daran, an dieser ominösen Schnittstelle von Digitalisierung und Gesellschaft, wie alle, aber wir eben mit einer Zukunftsperspektive und an Grundsatzgerechtigkeitsfragen der Gesellschaft.
Okay, dann auch da werden wir heute sozusagen noch vielleicht ein Auge drauf werfen, ob sich das geändert hat. Weil, wie Konz am Anfang ganz richtig gesagt hat, also am Anfang sozusagen, bevor diese Sendung angefangen hat, also unsichtbar quasi gesagt hat, ist ja nicht nur 4 Jahre Regierung, sondern, also die jetzt neue Regierung sozusagen, die 4 Jahre Zeit hat, sondern auch 2 Jahre nach 16 Jahren Merkel, nach 16 Jahren CDU und andere Parteien. Da ist also, da könnte man ja denken, jetzt wird alles anders. Ich wollte gerade gut sagen, aber der deutsche politische Betrieb hat mich sozusagen zynisch genug zu machen, um vielleicht zu denken, es wird nur alles anders.
Ich habe das nur erwähnt, weil man das fast wieder vergessen hat, dass irgendwie diese Ära vorbei ist, weil dieser Scholz als Bundeskanzler irgendwie so merkelt. Also mehr, man hat ja kaum, oder man hat vergessen, mit welchen Hoffnungen viele in diese neue Ampelregierung gestartet sind. Deswegen habe ich das nur erwähnt, bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen.
Ich finde, also vielleicht ist es, also wenn wir jetzt erst nochmal über die Gestalt am Bug reden, was ich ja total bemerkenswert finde, ist, dass wenn ich an BundeskanzlerInnen denke, dann denke ich sozusagen, ja, wir hatten ja gerade die Merkel und davor war ja der Schröder, ja, wie alt wir alle sind, und jetzt ist der Kanzler sozusagen so gesichtslos. Also ich habe auch heute sozusagen in der Diskussion um die Digitalpolitik habe ich nicht die Erwartung, dass wir über Olaf Scholz reden, sondern dass es andere Menschen gibt, die Politik machen oder versauen. Aber er ist sozusagen erst so mega unsichtbar.
Ja, und er hat keine Digitalthemen. Im Wahlkampf gab es im Wesentlichen keine Digitalthemen. Er geht in diesem Bereich irgendwie als Nullnummer. Also es ist nicht, dass er dazu mal irgendwas sagt.
Gibt es einen Bereich, wo er nicht, entschuldigen Sie die Frage, aber...
Ah, er hat mit Finanzen Ahnung, du Privatbanken.
Aber Finanzen vergisst er ja auch.
Ja. Der hat eine Piratenklappe auf.
Seitdem kennt ihn die Welt, muss man mal sagen. Mhm. Seitdem ist er auch anderswo bekannt.
Aber auch nur deswegen. Und das ist natürlich schon ein schwieriges Zeugnis auszustellen.
Die Frage ist, wofür war Merkel jetzt bekannt im Ausland, außer für Steady Hand?
Merkel hat die Krisen in den Jahrzehnten gelöst, dafür war sie bekannt. Die war auch Beraterin für viele Staatsmänner, die auch schon Jahre auf ihrem Sessel sitzen. Also, und sie hat sich auch geäußert, ich darf mal an so weiter erinnern, wie wir schaffen das. Also
oder
eminent
Neuland,
politische.
Ne?
Ja, also ich will das jetzt nicht bewerten, aber.
Sie war, aber das, was du da zusammenfasst, sind aber sehr, sehr große Metathemen, die irgendwie...
Ja, aber sie war sie halt rein, da.
Wo sie reingewachsen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie das zum Anfang aussah, als sie also den Kohl abgesägt hat.
Möglicherweise, Erdgeist, der große Relativierer.
Wir entfernen uns
was
aber
ist denn hier los? Genau. Steigen wir ein in die Digitalpolitik. Und das wird vielleicht gar nicht sozusagen das wichtigste Thema der Regierung sein, aber ich nehme jetzt mal an, sozusagen in meiner Klischee, ich setze mir die Leinenbrille auf, frage, ist eines der Themen, die in Deutschland, wenn man digital denkt, dann geht da sofort das große Seufzen los und das fängt ja da an, dass nicht alle Leute einen Internetanschluss haben oder vielleicht, technisch korrekter formuliert, keinen Internetanschluss, der den Namen auch wirklich verdient. Breitbandausbau. Ich erinnere mich sozusagen auch in der Merkel-Ära hatten wir viele Chaosradios, wo wir immer zusammengekommen sind am Ende der Legislaturperiode und geseufzt haben und gesagt, naja, immerhin, jetzt gibt es schon 2 Internetanschlüsse mehr. Wir gehen heute verschiedene Bereiche durch und ich stelle jedes Mal die Frage, was haben Sie versprochen und wie sieht es denn jetzt wirklich aus? So, Breitbandausbau. Was haben Sie uns versprochen? Wie viele Mbit haben wir alle seit letztem Jahr? Und Ja, erstmal das. Was haben Sie versprochen? Es gibt ja einen Koalitionsvertrag. Stand das da überhaupt drin?
Ja, stand eine Zwischenüberschrift drin im Koalitionsvertrag, der hieß Tempo beim Infrastrukturausbau, Ausrufezeichen. Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Das stand da drin. Ich habe wenig Material von 2023 gefunden. Ende 2022 gab es noch das große Rumheulen, weil viele große Firmen schon in 2020, 2021 überhaupt den Glasfaserausbau wieder gestoppt haben. Vodafone hat das komplett zurückgezogen und musste dann eine 180-Grad-Drehung machen, um dann wieder den Anschluss nicht zu verlieren. Wir haben Ende 2022 das Problem gehabt, dass es immer noch zu wenig Tiefbaukapazitäten in Deutschland überhaupt gibt. Sie haben sich Bautrupps bis von Spanien rangeholt, um überhaupt buddeln zu können. Das heißt, dort fehlt schlicht Personal. Und dass immer noch zu viel Bürokratie ist, dass für den Tiefbau die Genehmigungsverfahren der Bauämter.
Aber also ich habe das Gefühl, du beantwortest die Frage irgendwie.
Ja.
Aber ich wollte ja erstmal wissen, was im Koalitionsvertrag steht.
Da steht drin,
dass Bautrupps aus Spanien angekarrt werden.
Ich habe das Zitat eben war alles, was da drin stand.
Ach, das war alles,
was da.
Okay. Ja, gut.
Na gut, aber also Koalitionsverträge zeichnen sich in der Regel nicht durch Details aus. Was da ja drin steht, ist, wir wollen das machen. Nur nicht bis wann, wie und so. Ne? Aber sie wollen es machen. War ihnen wichtig.
Aber gab es sozusagen vielleicht von.
Nein. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Okay.
Ich kann jetzt wieder nur von einer anekdotischen Evidenz reden. Ja? Also ich hier mitten in Berlin wohnt, habe gerade einen Brief von der Telekom bekommen. Wir bauen Glasfaser aus, was für mich eine gute Nachricht ist, weil ich am Ende sozusagen eines DSL-Verteilerstrangs hänge und nur eine sehr geringe Bandbreite herbekomme. Das heißt, aus meiner persönlichen Perspektive total super, aber wie sieht es denn aus?
Dass jetzt gerade die Telekom bei dir vorbeikommt, die hat ja viel Kritik dafür bekommen, dass sie über Ausbau betrieben hat in Regionen, die schon gerade von Glasfaser versorgt wurden, auch nochmal Glasfaser hinterherzuwerfen, um dann den kleinen, neuen, aufstrebenden kommunalen Versorgern das Leben schwerer zu machen. Das heißt, die ganzen Ausbauzahlen, die ich jetzt über die letzten Jahre gelesen habe, sind auch immer mit so einem Körnchen Salz zu genießen. Man weiß nicht genau, wie viele Haushalte das wirklich sind, und die wirklich traurige Nummer, die dazukommt, ist das.
Warte mal, ich richtig verstehe. Ja. Sagen, es gibt Ausbauzahlen, die Ausbauzahlen sagen, es gibt so und so viele neue Glasfaseranschlüsse. Ja. Es ist aber möglich, dass sozusagen ein Haushalt einen neuen Glasfaseranschluss bekommen hat, der schon einen Glasfaseranschluss hat.
Ja.
Und das wird dann zweimal gezählt.
Ja.
Und dann, um das ein bisschen weiter zu detaillieren, es gab wegen des mangelnden Breitbandausbaus stellenweise oder ortsweise Initiativen, wo also Leute sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir gründen jetzt, keine Ahnung, einen Verein oder eine kleine Firma, wir machen das hier lokal und wir bauen dann schön Glasfaser hin. Und in dem Moment, wo das passiert ist, ist die Telekom gekommen und hat gesagt, ja geil, hier liegen ja schon die Leitungen, da können wir noch unsere eigene Glasfaser durchschießen.
Und dann das war noch gemeiner, sie haben gemacht, wo ihr schon mal buddelt. Wir haben übrigens Gesetze, die eigentlich gegen uns gemacht wurden, dass wenn wir schon mal anfangen mit buddeln, dass dann auch die kommunalen Betreiber von Strom und Gas und wissen schon, diese neuen, gerade ausgebuddelten
Kanäle?
Schächte mitbenutzen dürfen. Telekom hat gesagt, so praktisch, ihr habt gerade gebuddelt, habt gerade genug Geld zusammengesammelt in der Kommune, wir werfen mal unsere Glasfaser auch mit rein.
Na, da sind wir doch an der Stelle, wo wir sagen könnten, hier könnte doch die Politik tätig werden. Ist sie das?
Nee. Sie hat mit den Fäusten geschüttelt und sich beschwert, aber sie hat da nichts getan. Meine Lieblingszahl, die ich jetzt in dieser Recherche da gefunden habe, ist aber, was meinst du denn, wie viele von den rumliegenden Glasfaseranschlüssen in den Häusern tatsächlich aktiviert wurden von potenziellen Benutzerinnen?
Du? Ich kenne sozusagen so eine kleine Siedlung in Brandenburg, wo exakt das passiert ist, wo die also sozusagen so eine Faser hingelegt haben. Und ich kenne ja Leute, die sind sozusagen mit Begeisterung auf diesen Anschluss draufgesprungen. Aber ich glaube, es war nur ein Drittel?
Nee, 26%.
Wow.
Naja gut, die Frage ist, also wir haben jetzt einen kleinen Blick drauf geworfen, die Frage ist, inwieweit man nicht nur der Ampel ankreiden darf, das ist natürlich aber auch.
Kannst du das auseinandernehmen sozusagen, also was hätte die Ampel tun können, was sie nicht getan hat?
Na, sie hat ja nicht konkretisiert, was sie tun will, aber sicherlich hätte sie da ein bisschen anders regulieren können oder auch Druck ausüben können, klar.
Inwiefern?
Naja, also ich meine, die Telekom hat sich ja eigentlich nur gesetzmäßig verhalten, in dem, was jetzt Erdgeist beschrieben hat, klar.
Dass die Bauämter da nicht mehr die Hufe in die Hand nehmen, da kann man auch mit sanftem Druck in die Kommunen rein oder vielleicht mit Anreizen dafür sorgen, dass das sich verbessert. Und dann kann man natürlich mit digitalen Angeboten, die dafür sorgen, dass die Teilnehmerinnen da draußen auf dem Dorf ihren Glasfaseranschluss gar nicht wissen, wozu sie den außer zum Fußball gucken benutzen sollen.
Immerhin.
Dann Ja, aber dafür haben sie ja Kabelfernsehen. Da brauchen sie, da reicht ihnen ja ihr Kupfer.
Okay, das ist die Glasfaser. Was ist denn mit 5G an jeder Milchkanne?
Na, das hängt ja 1:1 damit zusammen, dass Glasfaser überall landet. Das ist ja, du kannst ja keine 5G-Masten betreiben, die per Mikrowelle Mikrowelle angeschlossen sind. Du musst da auch Glasfaser hinlegen. Wenn das Glasfaser noch nicht liegt, dann hast du das gleiche Problem wie bisher, dass du 5G in dem vollen modernen Ausbau gar nicht betreiben kannst, wenn du nicht schon Glasfaser überall hin gebuddelt hast.
Und das klingt jetzt aber ein bisschen so, als wäre gar nichts passiert. Muss man nochmal fragen, so sagen. Also gibt es Breitbandausbau und der ist aber nicht so schnell, wie wir das gerne hätten? Oder bin ich der Einzige, der jetzt einen neuen Glasfaseranschluss bekommen hat?
Das sieht so aus, als ob sich es nicht beschleunigt hätte. Also das, was wir jetzt gerade sehen, dass das eh passiert wäre. Von mir, Laie, Bauchgefühl, ich bin ja auch kein TV-Experte. Okay, ja. Deswegen, das, was ich an Zahlen sehe, sieht so aus, als ob das eh so gewachsen wäre und dass da die Koalition dort nichts verhindert, aber auch nichts beschleunigt hätte.
Kannst du nochmal die Schlagzeile vom Koalitionsvertrag vorlesen, die Zwischenüberschrift?
Tempo.
Tempo im Breitbandausbau.
Okay, also das klingt ja so ein bisschen, wir drücken aufs Gaspedal, da kann man an dieser Stelle festhalten, haben sie nicht gemacht. Sie haben das quasi rollen lassen.
Ja.
Das ist eine gute Beschreibung, würde ich auch sagen.
Ja gut, schön. Elisa, du hast noch gar nichts gesagt. Das ist, du meldest dich dann, wenn die Themen kommen, wo du, okay, nicht, dass hier jemand sozusagen außen vor bleibt.
Da ist natürlich auch so ein bisschen Ermüdung bei dem ganzen Thema Breitbandausbau, ja, den wir, glaube ich, alle stark fühlen. Ja. Insofern können wir, glaube ich, nur konstatieren, es ist nicht genug passiert. Ich meine, ich erinnere mich noch, dass ja so ein bisschen im Vorfeld auch der Wahl immer wieder eingebracht wurde, dass das schwedische oder nordische Modell zu fahren, wo ganz stark über kommunale und auch genossenschaftlich betriebene Provider irgendwie zu machen. Das Gegenmodell war dann so ein bisschen dieses Voucher-Modell, das irgendwie eingeführt wurde. Das steht auch noch als Schlagwort.
Was ist das?
Soweit ich weiß, sollten da also irgendwelche Förderungen über Voucher ausgezahlt werden, um quasi so punktuell Gemeinden zu befähigen, Infrastrukturausbau selber in die Hand zu nehmen. Aber tatsächlich kenne ich die Zahlen nicht. Ich weiß nur, es gibt tatsächlich umgesetzt wurde das Gigabit-Grundbuch. Das existiert ja jetzt und da kann man sich irgendwie informieren, welche Förderungsmöglichkeiten es gibt und welche Ausbaustufen auch in unterschiedlichen Regionen vorhanden sind. Aber das ist halt eine Webseite. Also ist jetzt auch nicht die ganz hohe Schwelle zu nehmen.
Ja, schade. Welche Note gebt ihr dann?
Naja, man könnte mit 4 ausreichen, weil man nicht dagegen agiert hat.
Okay.
Also ich meine, man hat jetzt auch nicht Tempo gestoppt. Tempo ist ja versprochen worden, nicht viel mehr. Und Zahlen, an denen wir sie messen könnten, haben wir auch nicht. Es ist so ein bisschen so ein Sportthema geworden. Ne? Alle, die nach Deutschland kommen, sagen immer, ja, hier, wo es kein Netz gibt,
Es ist tatsächlich schwierig, weil, wie ich meinte, das Buddeln heißt irgendwie großes, schweres Material in viel Personal irgendwo hinbekommen. Da sieht man wahrscheinlich die Auswirkungen erst viel später. Und selbst wenn da jetzt Dinge im Hintergrund passieren, die wir nicht mitbekommen, hat sich vielleicht die Regierung nicht brauchbar genug angestellt, das anzupreisen, was sie da tut. Das heißt, es kann sein, dass jetzt plötzlich in 2 Jahren wir alle auf blühende Landschaft.
Aber wir geben ja heute das Halbjahreszeug. Ja. Also wärst du trotzdem bei einer 4?
Ich wäre bei einer 3 eher.
Bei einer 3, okay. Gut, 3,5. 3-. 3-.
Ja.
3- für den Breitbandausbau. Naja, gut. Also ich meine, das ist ja, also, kann man ja schon mal.
So. Ja, da hat man bestanden, meinst du?
So, genau. Nächstes Thema, Lieblingsthema, Überwachung.
Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, das Erste, was ich fragen wollen würde, ist, es ist ja eigentlich egal, wer im Innenministerium sitzt. Auch von der politischen Ausrichtung her, Vorratsdatenspeicherung ist ja grundsätzlich eine gute Idee, hat man das Gefühl. Also wer immer sozusagen vorher irgendwie eine Position hatte, sitzt dann so. Was steht im Koalitionsvertrag zur Vorratsdatenspeicherung und wann wurde versucht, sie wieder in Kraft zu setzen?
Es ist völlig eindeutig im Koalitionsvertrag. Die drei Parteien haben sich darauf geeinigt, dass es keine anlasslose Speicherung geben soll von Telekommunikationsverbindungsdaten. Das ist ja die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Und sie haben auch noch ein Urteil kassieren müssen, ein höchstrichterliches vom EuGH im Jahr 2022, weil ja die Telekom unter anderem, also das große deutsche Unternehmen, erfolgreich war. Und die Gesetzgebung, die existiert hat, ist rechtswidrig. Und
was kannst du noch kurz umreißen?
Also, es gab ja sozusagen von der Vorgängerregierung ein Gesetz.
Also Telekommunikationsdaten speichern heißt sozusagen, wer telefoniert, wann, mit wem.
Und dazu gehören in der Regel auch noch gewisse Lokationsdaten, also Bewegungsdaten. Ja. Und das ist ja ein langer Kampf. Also das erste Urteil zur Vorratsdatenspeicherung ist vom Jahr 2009. Also das ist ein langer Kampf und das ist mittlerweile, glaube ich, das 5. EuGH-Urteil. Wir haben keine offensiven Forderungen der Regierung, allerdings der Opposition. Klar, die ist ja jetzt sozusagen die Union im Wesentlichen. Und wir haben aber trotzdem einen gewissen Streit drum, denn nach dem Urteil 2022 ging natürlich die Kaffeesatzlesung los. Was genau steht drin? Das Urteil ist aus meiner Sicht ziemlich eindeutig. Das sagt nämlich, auch bei schweren Straftaten kann man nicht anlasslos speichern. Hm. Also sozusagen ohne Unterschied. Mhm. Aber unsere Innenministerin hat dann überraschend, weil sie sagt, okay, aber bei IP-Adressen könnten wir doch vielleicht eine Ausnahme machen. Also es gibt so eine Art Grundkonsens, würde ich sagen, dass es keine allgemeine Vorratsdatenspeicherung mehr geben soll, so wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Aber wenn es an die Details geht, dann vertritt Faeser, die ja SPD-Mitglied ist, eine andere Position. Aber aus meiner Sicht zumindest nicht sehr, also er ist nicht viel Druck hinter.
Okay, also ich, was ich mich ja immer frage, ist sozusagen, das ist ja wirklich so, wenn Leute ins Innenministerium oder in Ministerien kommen, ändern sie ja manchmal die Richtung. Ich würde jetzt gerne hier so ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben wollen. Glaubst du oder glaubt ihr irgendwie, dass es daran liegt, dass es vielleicht, dass Ministerien haben ja auch sozusagen, da arbeiten ja dann irgendwie Staatssekretäre und eine Apparatur, die sozusagen auch unabhängig von Legislaturperioden Bestand hat, dass man sowas dann sagen muss, um das eigene Haus irgendwie sozusagen in Ruhe zu halten? Oder
also mein Eindruck ist, ihr Vorgänger war ja Horst Seehofer von der CSU und mein Eindruck ist, dass sie, dass das Haus, ist ja ein großes Ministerium, im Wesentlichen personell bestehen blieb, nicht in jedem einzelnen Fall, aber schon, und dass aber so ein bisschen diese Hardcore-Positionen vertreten, die gegen den Koalitionsvertrag sind, erst kam mit dem beginnenden Wahlkampf, denn Nancy Faeser ist ja Kandidatin im hessischen Wahlkampf und also sie wird da nicht Ministerpräsidentin werden, das wird wahrscheinlich eine ziemlich große Pleite für die SPD, aber man hat gemerkt, dass es eine Form von Wahlkampfprofilierung gab. Ich glaube prinzipiell, dass man in diesem Haus nicht vermeiden kann, sehr stark mit den Anforderungen der Polizeien und Geheimdienste konfrontiert zu werden und dass man andere gesellschaftliche Stimmen sehr viel weniger hört. Hm. Also da ist dann halt, da ist ein Blickwinkel, der die Bedürfnisse der Ermittlungsbehörden sehr, sehr betont. Ich versuche das jetzt mal neutral zu formulieren. Nee,
aber könnte man das auch der Ampelkoalition ankreiden, dass das nach wie vor so ist?
Da gibt es aus Gründen wenig Widerstand. Das eine war ja dieses Hass im Netz-Thema und dieses irgendwie denkt dann keiner an die Kinder-Thema, die kommen immer wieder zurück auf, aber dem kann man nur begegnen, wenn man schon rechtzeitig alle Dinge gespeichert hat. Und dann wird es immer wieder umformuliert, dann wird es immer wieder neu geframed. Dass, aber wäre schon ganz praktisch, wenn wir da jetzt weiter anlasslos gespeichert hätten, dann könnte man ja den armen Kindern besser helfen, dann könnte man irgendwie auch dem der politischen Hassrede im Internet besser hinterhergehen. Dort siehst du immer wieder auch der Koalition selber, denen das ein Anliegen ist, die das ja auch in den Koalitionsvertrag mit reingeschrieben haben, die gesagt haben, dass irgendwie Kinder da besser geschützt werden müssen, was ja bisher angeblich nicht passiert sei und dass man sich den antidemokratischen Strömungen, die in diesen Hasskommentaren im Internet passieren, dass man sich denen entgegenstellen muss und alles, was ihnen da einfällt, ist, dazu müssten wir die IP-Adressen gespeichert haben und geht dann nicht ganz zusammen mit ihren eigenen Ansagen, dass sie eigentlich nicht speichern wollen, aber dort das hörst du dann schon förmlich, wie dort zwei kollidierende Ideenrichtungen nicht zusammenpassen.
Wobei, um da mal direkt zu den Maßnahmen zu kommen, die jetzt schon vorgeschlagen wurden in den letzten 2 Jahren. Es gibt natürlich den ersten Entwurf für ein Gesetz gegen digitale Gewalt, wie es sich nennt, ob der Name so gerechtfertigt ist, wurde jetzt ja auch sehr intensiv debattiert, aber der kommt ja zumindest nicht aus dem BMI, sondern aus dem BMJ. Insofern sind ja auch immer noch mehrere Häuser dran beteiligt und ich habe das Gefühl, das hat natürlich auch nochmal was gemacht mit der ganzen Entscheidungslage und mit der inhaltlichen Ausgestaltung.
Justizsbeihung ist das aber nicht der Gesetzentwurf. Der heißt, der ist unter diesem Schlagwort Quick Freeze. Mhm. Da gibt es auch einen Gesetzentwurf. Also diese digitale Gewaltvorhaben ist nicht unmittelbar mit der Vorratsdatenspeicherung zusammenhängt. Denn der Konflikt besteht ein bisschen zwischen den Häusern, wie auch eigentlich in früheren Regierungen. Das Justizministerium vertritt sehr viel stärker eine grundrechteorientierte Politik, also das Buschmann von der FDP. Und der hat den Quick Freeze vorgelegt und das ist eine Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Bedeutet, dass man ab einem gewissen Verdacht Daten einfriert und eben nicht anlasslos speichert. Und da liegt ein Gesetzentwurf vor. Und die digitale Gewalt ist sozusagen, läuft parallel, ist aber nicht unbedingt ein Ersatz für die Vorratsdatenspeicherung, kommt aber auch aus dem Justizministerium.
Aber dann lass uns doch mal bei dem Quick Freeze bleiben. Das ist sozusagen eine Verbesserung, Verschlechterung. Neuer Wein in alten Schläuchen.
Nee, es wäre überhaupt eine Möglichkeit.
Nee, alter Wein in neuen Schläuchen. Nee. Bist du same.
Es wäre überhaupt eine Möglichkeit, in irgendeiner Form Grundrecht konform zu machen. Ich meine, wir haben so viele Urteile, die klar machen, dass man anlasslos nicht darf. Auch nicht bei schweren Straftaten. Man kann das ja lesen, ja. Das steht in diesen Urteilen immer wieder drin.
Nee, aber das ist ja noch der Punkt. Du sagst oder ihr sagt sozusagen, das wäre eine Möglichkeit, wo man jetzt nicht, die man nicht sofort ganz anzünden muss.
So sagen die eigentlich schon immer, dass irgendwie Quick Freeze wäre einer der Wege gewesen, sowas zu tun, weil am Ende wollen wir als Club und wahrscheinlich auch die Zivilgesellschaft will sich nicht gegen effiziente Strafverfolgung stellen. Die müssen auch arbeiten können, aber wir haben als Zivilgesellschaft nicht die Verpflichtung, ihnen ihre Arbeit so trivial wie möglich zu machen, dass sie da beliebig Daten halten, sammeln und dann am Ende nur irgendwie mit schlecht kalibrierter KI noch drüber filzt oder so. Nee, die.
Ich glaube, man muss es aber auch noch ein bisschen öffnen. Was wir, glaube ich, nicht erahnt haben, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, war, dass es auch noch auf der EU-Ebene eine parallele Debatte um Massenüberwachung geben wird, nämlich die sogenannte Chat-Kontrolle. Also es gibt ja auch noch sozusagen eine zweite Ebene, die wir ganz stark debattieren, die ja auch Formen von anlasslosen Massenüberwachung sind. Nicht nur bei der Chatkontrolle, diese Scannen von Nachrichten betrifft.
Ich will nur einmal sozusagen deutlich machen, das ist der andere ganz große Punkt. Eine Vorratsdatenspeicherung ist ja dieses, wer mit wem wann und vielleicht wo. Und jetzt reden wir über die andere Art von Überwachung, nämlich eine inhaltliche Überwachung. Also auf die Inhalte, wo Menschen miteinander kommunizieren, zugreifen.
Richtig. Also wie massiv die gefordert wird, war, glaube ich, nicht absehbar zu Beginn der Ampel. Und auch mit welcher Selbstverständlichkeit gefordert wird. Mhm. Und es gibt aber auch noch die Debatte um Körperdaten. Also um die Frage, inwieweit darf man auf Vorrat biometrische Daten erheben. Also diese Debatte jetzt findet auch noch zeitgleich statt.
Wir jetzt mit von Kameraüberwachung im öffentlichen
Raum. Genau, das ist der sogenannte AI Act. Also künstliche Intelligenz soll ja begrenzt werden. Und da gibt es einen großen Streit, ob da Körperdaten erfasst sind und wie. Mhm. Und es gibt sogar noch eigentlich, wenn man so möchte, eine Form von, also eine darüberliegende Debatte, ja, nämlich wie selbstverständlich das geworden ist, das festzuhalten. Und denn die Vorratsdatenspeicherung war immer ein Sinnbild für, wir packen mal alles auf einen Haufen. Mhm. Und das hat sich schon, also das hat sich sehr gewandelt, muss ich sagen. Es gibt noch einen vierten Bereich, den muss ich nur noch erwähnen, ohne dass wir ihn jetzt spezifizieren, das sind Gesundheitsdaten. Wir haben gleichzeitig noch eine Debatte mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum, auf deutscher Ebene ebenfalls, wo diese Daten auch noch auf Vorrat gespeichert werden, Patientendaten. Das ist, glaube ich, wir hätten nicht gedacht, dass es so massiv kommt. Ich jedenfalls nicht.
Aber um dann noch einen Schritt zurückzugehen, hat sich die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag zu inhaltlicher Überwachung, zu inhaltlicher digitaler Überwachung irgendwie verhalten?
Ja, im Koalitionsvertrag ist diese Form von Scanning ganz klar ausgeschlossen.
Also Recht auf Verschlüsselung sozusagen.
Genau, also Recht auf Verschlüsselung steht explizit drin.
Ja.
Und das ist natürlich überraschend, ja, weil im Prinzip müssen wir hier einen riesen Koalitionsstreit haben, wie wir das etwa wenn ich jetzt mal mit der Bild-Zeitung sagen darf, beim Heizhammer oder so gesehen haben. Aber die Digitalpolitik.
Bitte nicht mit der Bild-Zeitung, lass diese eine Stelle in der Welt bild-zeitungsfrei sein.
Ich sage es nur deshalb, weil das ein gesamtgesellschaftlicher Streit geworden ist. Aber in der Digitalpolitik ist das offenbar. Reicht es nicht, um das sozusagen zum Spitzenpolitik-Thema zu machen, dass jetzt vielleicht auch selbst mal unser Bundeskanzler was dazu sagen würde, obwohl das ein massiver Konflikt ist?
Also im Koalitionsvertrag steht aber eigentlich drin, Recht auf Verschlüsselung, keine inhaltliche Überwachung. Und die EU sagt jetzt mit der Chatkontrolle, also ganz grob, ne, wollen wir vielleicht doch oder wollen wir vielleicht Anbieter verpflichten, dass die das machen müssen? Also irgendwie soll es dann halt doch gehen. Das heißt, wenn die dem Koalitionsvertrag entsprechen würden, hätte sich die Ampelregierung gegenüber der EU auf die Hinterbeine stellen müssen und sagen so, nein, nicht mit uns.
Das hat sie auch.
Ja.
Wir sitzen ja heute, wir haben noch nicht das Datum gesagt, oder?
Heute ist der 27. September.
Ist heute nicht der 28.?
Nein.
27. Heute wäre, heute oder morgen, bin jetzt gar nicht sicher, ob es der heutige Tag oder der morgige
ist. Gut, dass wir das Datum gesagt haben.
Also nur, falls man das schon 2060 hört. Heute wäre der Tag gewesen, wo darüber in einem Ausschuss, der dafür zuständig ist oder mit zuständig ist, in Europa debattiert wird. Aber die Bundesregierung hat schon durch ihr Verhalten ein Verschieben dieser Entscheidung bewirkt. Also sie hat sich jetzt nicht so klar positioniert zu sagen, ey, nee, auf keinen Fall.
Ja.
Aber so wie sie jetzt im Entwurf der Verordnung steht, dann doch wieder nicht. Also es gibt schon Streit drüber und Deutschland hat sich positioniert kritisch. Aber nicht so, dass diese Chatkontrolle jetzt geknickt wäre.
Okay.
Die übrigens nicht nur Massenüberwachung enthält, sondern auch noch andere Probleme, ja. Aber haben wir dazu nicht ein Chaosradio gemacht?
Ich finde
ach nee, nee, wir haben dazu eine Sendung Dicke Bretter gemacht, die man ja nochmal anhören kann. Ah, also mein Fehler.
Quasi ja dann Cast, egal. Also könnt ihr im selben Feed hören, so rum. Ja. Lisa, du hattest gerade aufgemerkt und das ein Gesichtsausdruck, der nahelegt, naja, also bitte hier.
Nein, volle Zustimmung. Ich glaube halt, was da total durchgesickert ist, ist so ein bisschen dieses komische Narrativ, das ja auf EU-Ebene voll verfangen hat, ist, wir müssen halt nur die Technik erfinden, um diese Inhalte zu scannen irgendwie, ne, und aber ohne die Verschlüsselung zu brechen. Also das ist eigentlich nur eine Frage der Innovation und des irgendwie technologischen Fortschritts. Und da haben sich ja alle den Mund fusselig geredet, dass das irgendwie nicht geht. Und ich glaube, dass das aber schon intern, was ich so mitbekommen habe, immer noch irgendwie so dazu führt, dass diese Haltung so ein bisschen verfangen hat. So ganz aus der Welt ist es ja nicht. Also weil die deutsche Position ja nicht so klar war von Anfang an, wie wir uns das erhofft hätten. Vor allem aber nicht
das heißt, ministerienweit. Du oder ihr würde sagen, würde das so interpretieren, dass man sagen, also im Koalitionsvertrag steht Recht auf Verschlüsselung. Die Regierung glaubt mittlerweile, weil sie dieses Narrativ glaubt, wir können sowohl den Koalitionsvertrag umsetzen, als auch die Inhalte scannen?
Ich glaube, zumindest zeitweise hat dieses Narrativ verfangen. Ich glaube nicht, dass das weder in der Breite gewirkt hat, aber es war tatsächlich, ist so breit im europäischen Diskurs, dass das auch immer wieder auf der deutschen Ebene aufgeploppt ist. Und da haben wir uns ja alle den Mund fusselig geredet, dass das halt einfach Tech-Solutionismus ist vom Feinsten.
Ich würde da gerne auf was hinweisen. Ja. Ich finde, da ist ein wichtiger Gedanke dabei, den wir, glaube ich, auch nochmal unbedingt herausstellen sollten. Bei der Vorratsdatenspeicherung als Massenüberwachung, da war schon klar, dass das technisch geht. Mhm. Ja, das war nicht wirklich umstritten. Am Anfang, also ja, irgendwie 2008 oder so, war das schon mal eine Frage, schafft man das eigentlich bei den Daten? Also, das ist halt ein zentraler Unterschied, den du auch gerade gesagt hast, zur Chat-Kontrolle. Das ist so eine Art magische Technologie. Und die gesamte IT-Welt redet sich seit Wochen und Monaten mundfusselig, warum das so nicht geht. Warum das auch eine inkompetente Lüge ist, zu sagen, das geht. Mhm. Das hatten wir ganz selten. Ähnlich ist es bei Biometriedaten oder Mustererkennung, zum Beispiel, wenn jemand irgendwo langläuft und so weiter. Da ist jetzt nicht ein technischer Konsens, dass das technisch geht. Ja? Und das unterscheidet die Debatte für mich sehr stark von den alten Debatten um Massenüberwachung. Was Ähnliches könnte man sagen bei den Gesundheitsdaten. Da streiten sich auch viele Mediziner. Gibt es eigentlich genügend Techniken, die das wirklich auch technisch sinnvoll machen, von der ganzen Bevölkerung Patientendaten aufzunehmen und man kriegt da was Sinnvolles forschungsmäßig raus? Ja.
Für mich
unterscheidet sich das von früheren Debatten.
Ich möchte gleich noch mal ganz kurz zu den Gesundheitsdaten kommen, aber ich sehe das schon irgendwie so als zwei Kapitel derselben Geschichte, weil bei Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle und Biometriedaten würde ich sagen, da geht es ja tatsächlich um Überwachung. Da geht es also darum, dass man sagt, man will die Bevölkerung überwachen, weil Straftaten verhindern. Das ist ja sozusagen das Narrativ. Bei Gesundheitsdaten, deswegen würde ich ja gerne extra drüber sprechen, ist das ja nicht sozusagen die Motivation. Das ist ja nicht dieser, wir wollen das machen, weil wir Schlimmes verhindern wollen, sondern da ist ja tatsächlich der Ausblick eher sozusagen, wir wollen das machen, weil uns das hilft, Menschen gesund zu halten. So,
aber dann musst du mir schon erlauben, dem zu widersprechen. Weil
gleich,
ich glaube, dass
wenn wir darüber reden. Weil jetzt möchte ich erstmal sozusagen diese Dinger sozusagen, die angeblich der Strafverfolgung sozusagen dienen sollen. Wir haben jetzt schon über zwei Einzelne gesprochen, aber so im Großen und Ganzen ist die Ampelregierung jemand, der sagt, also wir brauchen schon die bestmögliche digitale Überwachung, die wir haben können und wir lassen uns nur sozusagen abkämpfen, dass es weniger ist. Oder ist sie schon zumindest ja im Grunde genommen bemüht, auch das Recht auf Privatsphäre und so weiter und so fort mitzudenken?
Ich glaube, im Gesamten lassen sie es gerade erstmal laufen. Wir haben ja jetzt den Blick auch nach Großbritannien, wo die Online Safety Bill gerade, nachdem die Big Four gesagt haben, na ja gut, dann bespielen wir euch nicht mehr. Also Großbritannien hat ja gedroht, wenn wir nicht in alle eure Chats schon, also was eigentlich Chatkontrolle gewesen wäre in der EU, haben sie jetzt da gesehen, dann wären dann auch die großen Messenger-Anbieter da einfach rausgegangen, haben das irgendwie ganz einfach angesagt, können wir nicht umsetzen, geht technisch nicht. Und jetzt hat Großbritannien ja angesagt, na gut, dann setzen wir es mal so lange nicht um, bis es da keine technischen Möglichkeiten gibt. Und dieses Aussetzen, dieses Gefühl einfach mal zu sagen, wir schauen erstmal, was da kommt, wir positionieren uns da außerdem, was wir hingeschrieben haben, nicht weiter und halten uns da alle Optionen offen, um uns am Ende mit niemandem anzulegen, sind die Vibes, die ich da gerade so aus der Koalition rauslesen würde.
Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir da auch weiter dranbleiben und dagegen stehen. Also das reine Moratorium hilft uns halt gar nicht. Im Gegenteil, da werden ja eher Zeitbomben in Gesetze gegossen, die in dem Moment hochgehen, wo irgendjemand mit seinen Wirtschaftsversprechen oder Lösungsversprechen irgendwie schlagkräftig genug ist, was halt bisher einfach nicht geschafft wurde. So, also,
wenn Quanten-KI-Blockchains dann endlich mächtig genug sind, um die Flugtaxis dahin zu, dann...
Okay, also die... Also, wenn ich jetzt zusammenfassend versuchen würde zu sagen, die Ampelregierung arbeitet nicht konkret daran, Deutschland in einen digitalen Überwachungsstaat zu verwandeln, aber errichtet andererseits auch keine großen Bollwerke für die Leute, die das vielleicht versuchen wollen? Ist das so grob der?
Na, wir können uns ja mal die Maßnahmen angucken, die sie eigentlich konkret vorgeschlagen haben im Koalitionsvertrag. Ne? Das Recht auf Verschlüsselung haben wir bisher noch nichts von gesehen. Gibt es keinen Schritt in die Richtung. Es gibt kein Eckpunktepapier. Wir hatten die Idee mit der Überwachungsgesamtrecht.
Ich muss kurz fragen. Recht auf Verschlüsselung, das wäre sozusagen, also die Idee wäre, wenn es im Koalitionsvertrag steht, muss es irgendwann ein Gesetz geben, wo dann drin steht, Menschen, haben das und so weiter.
Genau. Ja. Genau, das haben sie explizit so benannt. Wir führen ein Recht auf Verschlüsselung ein.
Aber passiert nichts. Okay.
Bisher nicht passiert, genau. Der zweite Punkt war zum Beispiel auch potenziell ein Mittel, um Überwachung eher abzuwehren, war die Überwachungsgesamtrechnung. Also die Idee, mal zu evaluieren, auf welchen Ebenen und mit welchen Mitteln und aufgrund welcher Rechtsvorschriften sind eigentlich Menschen in diesem Lande von staatlicher Überwachung betroffen. Die wurde jetzt im Frühjahr oder im Frühsommer ausgeschrieben, ist aber halt auch schon, wenn man so Vergabeverfahren kennt, irgendwie
nichts passieren in dieser Legislatur, weil die Wissenschaftler müssen das auch erstmal darlegen. Das ist wirklich ein großes Feld, das wird noch eine große Studie.
Und es kam vor ein paar Tagen erst raus, die Freiheitskommission, das ist quasi ein ExpertInnengremium, das die Überwachungsgesamtrechnung und auch andere solche Maßnahmen mit begleiten soll, also extern evaluieren soll. Mhm. Und die soll 2025, also mitten im Wahlkampf eigentlich ihre Arbeit aufnehmen.
Das wird nichts in dieser Legislatur passieren. Das kannst du abhacken.
Aha, okay. Das könnte also klappen, wenn dieselbe Regierung, naja gut. Das hoffen wir mal. So, jetzt zu den Gesundheitsdaten. Das ist ja sozusagen die Perspektive, die es für mich hat sozusagen. Ne, ist ja, das ist halt was, wo es halt nicht darum geht, sozusagen irgendwie Leute zu verfolgen, sondern da gibt es eher eine andere Motivation in meinem Verständnis, nämlich die Annahme, dass man über einen großen Haufen von Gesundheitsdaten gut forschen kann. Aber du willst widersprechen, Konz.
Ich beobachte da einfach einen Sinneswandel, ähnlich wie man das bei fundamentalen Fragen wie bei der Chatkontrolle sieht. Also zerstöre ich zum Beispiel irgendeine Form von technischer Sicherheit, um scannen zu können. Was Ähnliches haben wir, finde ich, nach der Pandemie an Gesundheitsdaten in der Argumentation erfahren. Nämlich zu sagen, hör mal zu, unabhängig davon, was ein Individuum mit seinen Krankheiten, mit seinen physischen und psychischen Zuständen denkt darüber, erwarten wir, dass die gesamte Bevölkerung zur Verfügung steht, um solche Bedrohungen, wie wir sie in der Pandemie gesehen haben, zu begegnen. Und also, dass ich nicht einzelne hinstellen können und sagen, okay, also ich habe bestimmte Krankheiten, damit verbinden sich vielleicht Stigmata, ich möchte nicht in diese Datensammlung, dass das auf eine Weise abqualifiziert wird, so nach dem Motto, ja, dann verhinderst du Forschung, dann verhinderst du Fortschritt in der Gesundheit. Also da hat sich, ich schiebe das auf die Pandemie, weil ich es mir nicht anders erklären kann, da hat sich was verschoben. Und das unterscheidet sich für mich nicht so stark von den klassischen Strafverfolgungsargumentationen, weil das wird dann sehr schnell sehr holistisch. Mhm. Und die sich dagegen wehren, dass man das anlasslos wegspeichert, sozusagen werden so ein bisschen reduziert auf, ja klar, da gibt es Grundrechte, aber es gibt ja quasi höherrangige Ziele. Und da sehe ich einfach den Zusammenhang. Und das war mir früher überhaupt nicht begegnet. Gesundheitsdaten waren immer klar als sensibler als andere Daten gesehen und da hat sich...
Möchte kurz fragen, Stand der Dinge ist doch aber, alles was momentan mit elektronischer Patientenakte gemacht wird, ist Opt-in.
Nein. Wir haben ein Forschungsdatenzentrum in Deutschland und alle gesetzlich Versicherten müssen dort, alle Patientendaten der gesetzlich Versicherten, nicht jedoch der Privatversicherten, landen da, aber dieses Forschungsdatenzentrum ist aktuell noch nicht so wirklich arbeitend, das speichert nur, weil die noch kein fertiges, die IT-Landschaft ist noch nicht fertig und sie haben kein ordentliches IT-Sicherheitskonzept, aber dazu haben wir tatsächlich eine eigene Chaos-Radio-Sendung gemacht, Also wer möchte, kann sich über die Gesundheitsdaten informieren. Und die europäische Debatte läuft quasi parallel. Auch da ist die Frage Opt-in oder Opt-out. Das ist dieses sogenannte europäische Gesundheitsdatenzentrum.
Aber eine Sache, die sich gerade auf nationaler, auf deutscher Ebene verschoben hat nochmal, die ich auch ganz spannend finde, ist ja die Erweiterung der Datenvorhaltung, also der Datenspeicherung, die jetzt bei dem neuen Gesundheitsdatennutzungsgesetz auf 100 Jahre hochgesetzt wird. Zentraler Speicher, 100 Jahre. Mhm. Ihr seid die Experten, ist das in irgendeiner Form IT-sicherheitsmäßig gewährleistbar?
Also, da stellen sich IT-Sicherheitsfragen, aber auch die klassischen Grundrechtsfragen. Na klar. Ja. Und selbstverständlich ist die Debatte auch schon in genetische Daten abgebogen, einfach ich glaube auch diese Tatsache, was wir noch bei der Vorratsdatenspeicherung debattiert haben, ist das überhaupt möglich von den Datenmengen? Das hat sich alles erübrigt, weil möglich ist das. Also da, ich sehe das schon als eine Form von Dammbruch, die aber silently ist. Das ist, wird nicht wirklich debattiert und es gibt für diese digitalen Fragen, gerade so bei anlasslosen Sachen, wenig Unterstützung. Also politischer Art meine ich jetzt. Ich sehe es ein bisschen anders, als ihr das eben beschrieben habt in unserem Justizministerium. Ich habe schon den Eindruck, dass der Justizminister Buschmann auch sehr, auch schon prinzipiell sehr grundrechteorientiert ist, aber innerhalb der Ampel sehe ich da so wenig, also da hat er, glaube ich, wenig Macht.
Das heißt, Überwachung bekommt in der Ampel welche Note?
Oh, ich bin komplett durchgefallen, bin ich überhaupt total unzufrieden, weil wir hätten immer noch das Vorratsdatenspeicherungsgesetz, wenn sie nicht das Urteil kassiert hätten. Ich bin unzufrieden.
Zustimmung, Gegenstimmen?
Also bei der 4 wäre ich schon mit dabei, komplett durchgefallen, weiß ich ja nicht, was es denn bei Konz bedeutet.
Okay. Durchgefallen.
Sind wir also jetzt bei 5? Elisa, möchtest du noch in die Waagschale werfen?
Ja, ich müsste da auch eine 5 geben, einfach aufgrund der Arbeitsverweigerungshaltung auch. Also das ist nicht ausreichend.
Okay, gut. So, sieht nicht so gut aus, liebe
Ampel. Oh, jetzt kommt IT-Sicherheit.
Jetzt kommt nächstes Thema sozusagen. Das ist ja, wenn wir dann schon Internet haben und da drin auch unsere Daten, die mehr oder weniger sicher sind, vor der Überwachung des Staates, ist ja noch die Frage, wie ist das denn jetzt mit, das ist auch so ein Thema, wo ich mich ein bisschen fürchte davor, das jetzt in irgendwie 10 Minuten durchzukauen, weil IT-Sicherheit ist ja so mega groß. Ne? Das ist ja, das fängt ja an bei, soll der Staat Rechner hacken dürfen bei der Strafverfolgung, bis hin zu, wie schnell muss wer welche Sicherheitslücken an wen melden, hin zu, haben VerbraucherInnen Anspruch auf standeszeitgemäße IT-Security der Geräte, die sie kaufen. Wo wollt ihr denn da anfangen in diesem riesigen Feld?
Du hast die Geheimdienste vergessen.
Die Geheimdienste. Na, die sind ja so geheim, die habe ich die gar nicht gesehen.
Naja, ich glaube, wir können erstmal damit anfangen, was steht drin, was haben sie uns versprochen?
Haben Sie uns eine IT-sichere Welt, eine IT-Security-Welt versprochen?
Ein wirksames Schwachstellenmanagement.
Ein wirksames Schwachstellenmanagement.
Versprochen, ja.
Das steht im Koalitionsvertrag?
Das steht im Koalitionsvertrag.
Steht auch drin, was damit gemeint ist? Weil das ist ja, also wenn ich einen Heißluftballon gehört habe, dann...
Aber Sie fügen immerhin den Qualifikator hinzu, ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen. Das ist ja auch schon mal gut, das nochmal so explizit dazu zu machen.
Sie sammeln die Schwachstellen nicht nur, um sie auszunutzen und Leute zu überwachen, sondern wir wollen sie schließen. Das hört sich doch schon mal nach einem Versprechen an.
Da haben wir uns alle sehr gefreut.
Ja. Ich gehe davon aus, es gibt jetzt sozusagen nach 2 Jahren noch so eine Art Produkthaftungsgesetz, wo die Hersteller dazu gezwungen sind, Schwachstellen öffentlich und transparent zu melden und sofort zu schließen, ja?
Nee, das kommt jetzt erst langsam mit dem Cyber Resilience Act, aber auch aus der EU wieder zurück. Das heißt, da muss.
Also die Ampel war nicht tätig?
Da war die Ampel nicht tätig, auch wenn. Ich würde dann wieder einen größeren Bogen spannen, weil dort irgendwie auf Seite 16 in dem Koalitionsvertrag stand quasi. Von der Formulierungshilfe, die der CCC dort 2021 abgegeben hat, kurz.
Wirklich?
Da standen echt ganze Absätze, also wie im Schulunterricht vom Nachbarn noch die Verben umgestellt, dass es nicht ganz auffällt, aber da waren einige Dinge, wo wir, haben wir gedacht, hat sich rausgestellt, das haben sie auch ganz weit nach oben gepackt. Ich glaube, sie wollten dort Dinge, die einfach bei denen soweit konsensfähig sind, in allen drei Parteien und so ein bisschen Kit in den weiter schwierigen Punkten weiter unten, wollten sie aber nach ganz oben etwas, was nach Zukunft klingt, schon gleich reintun und haben gesagt, da hat jetzt hier was geschrieben, das nehmen wir mal rein, kann jemand überprüfen, ob was umgesetzt? Nee, interessiert am Ende keinen. Und dann machen wir mal sowas wie am Anfang 10 Seiten und schreiben das ab. Und da standen dann auch viele Dinge drin. Und dann der CCC genauso hätte da reinschreiben können. Aber es standen dann weiter unten, wo die FDP mitschreiben durfte, auch so Warnsignale. Sind wie so, viel wichtiger sind Investitionen in künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Cybersicherheit, DLT, also Distributed Ledger, also sprich Blockchains.
Also, liebe Leute, wir müssen an dieser Stelle vielleicht so sagen, so ein paar Begriffe können wir nicht von Anfang an erklären, weil wenn man die von Anfang an erklärt, dann kommt man in der Teufelsküche. Blockchain ist ein solcher Begriff, aber es gibt ein reichhaltiges Chaos-Radio-Archiv. Tut euch da bitte um. Ich mache jetzt nur so eine ganz grobe Zusammenfassung. Das ist Quatsch.
So, haben wir zusammengefasst. Ja. Das heißt, dass wir uns zwar da, wo wir als erstes drüber gelesen haben, die Platze gefreut haben. Und einige haben dann aufgehört, da durchzuscrollen und dann am Ende durften dann auch die weniger nachhaltigen und weniger sinnvollen Technologiebereiche mit in den Koalitionsvertrag da reingeschrieben werden, sodass es das ungefähr auch widerspiegelt, wie ernst sie es dann an der Stelle gemeint haben. Das heißt, dort waren da die Zukunftspolitiker aus der FDP wollten dann genauso Dinge reinschreiben, wie wahrscheinlich die...
Also verstehe ich das richtig? Im Koalitionsvertrag ist der Abschnitt zu IT-Security so ein Tummelplatz von jeder darf mal?
Das sah so aus, ja.
Also muss man, glaube ich, auch, finde ich, ein bisschen einsortieren. Ja, IT-Sicherheit ist zu einem Massenproblem geworden. Ja, das ist tatsächlich, betrifft Unternehmen, das betrifft Behörden in hohem Maße, betrifft die Regierung selbst. Das ist ja auch die Ampel, die angetreten ist nach dem Bundestagshack und so weiter. Ja, sie hatten einen fetten Skandal an der Backe, nämlich die Pegasus-Veröffentlichung. Ja, sie wissen, dass sozusagen, dass es eine ganze Branche gibt, die sich einen Wolf hackt und dass die sich dumm und dusselig verdienen. Also man muss mal den Hintergrund sehen, finde ich.
Kannst du noch mal kurz Pegasus-Veröffentlichung?
Die Pegasus-Veröffentlichung betreffen eine ganze Branche, die Überwachungs- und Hacking-Software anbietet. Und ein großes internationales Medienkonsortium hat sich mit diesem Pegasus-Project zusammengetan, um diese Branche zu beleuchten. Insbesondere den israelischen Part davon, die sogenannte NSO Group, spielt da eine große Rolle. Und der Trojaner davon heißt Pegasus, deswegen heißt das Pegasus Project. Dazu haben wir ein eigenes Chaos-Radio gemacht.
So sieht's aus.
Also ich meine, da ist halt einfach viel passiert, finde ich. Also das ist...
IT-Sicherheit ist ja so ein Querschnittthema, weil wenn du irgendwie plötzlich Digitalisierung überall hast, dann ist auch Sicherheit in der Digitalisierung plötzlich ein Querschnittthema überall, wie du es ja schon eingangs angekündigt hast. Das kann man jetzt alles zusammenwerfen, aber genauso wie Sicherheit und Safety im öffentlichen Raum. Also du hast ja in vielen anderen Gewerken, gibt es ja Bauaufsicht für die Häuser, die irgendwie sowas wie Sicherheit der Bürgerinnen in den Häusern hat, irgendwie wie Lebensmittelaussicht. Hast du dort viele Themen, die in der realen Welt Sicherheit beschrieben haben, die du jetzt auch wiederfindest, wo das Digitale plötzlich ubiquitär wird, also sich überall...
Ich möchte eine Diskussion rausgreifen, die wir in der Vergangenheit immer wieder geführt haben, also auch hier im Chaosradio, und das ist die, wo ich glaube, das BSI eine zentrale Rolle spielt. Also es gibt, oder war das der andere Laden, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe? Also,
Schönbohm?
Nee.
CITES?
Vielleicht. Also das Ding war immer folgende. Es gab immer die Idee, Technologie, die eben sozusagen weit verbreitet ist, da muss ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen. So, das brauchen wir. Das ist schon lange eine ExpertInnen-Forderung. Und dann war die Idee, vielleicht gibt es eine staatliche Institution, die das managen könnte. Und dann war aber immer sozusagen der Verdacht dahinter, naja gut, aber der Staat ist auch der möglicherweise Schwachstellen haben will, um sie vorzuhalten, um dann irgendwo einbrechen zu können, also bei den großen bösen Endbossen ins Gerät oder vielleicht auch bei den Drogenhändlern. Mal müssen wir mal so gucken, wo man den Staat
oder bei der letzten Generation oder
Generation. So meine Frage bezieht sich darauf sozusagen, ist in diesem Ding, also in diesem sozusagen in dieser Diskrepanz dieser, wenn man es ganz diplomatisch formulieren wollen würde, Rechtsgüterabwägung, ist da was passiert?
Nee, kann man so nicht sagen. Es gibt einen Gesetzentwurf, der die Staatstrojanernutzung ein bisschen beschränken will, was sie auch versprochen haben. Der ist aber noch nicht durch. Also wo sie die Möglichkeiten, also sozusagen die formalen rechtlichen Befugnisse, wann man hacken darf als Staat, einschränken wollen. Das ist uns natürlich zu wenig. Das Schwachstellenmanagement, schon erwähnte, ist bisher einfach nicht da. Es gibt immer noch keine Regeln für die Behörden, wenn sie von Schwachstellen erfahren, wie sie damit
da
umzugehen haben.
Das ist schon beim ZERT-Bund, die sehen sich da schon in der Aufgabe. Also das BSI betreibt dieses ZERT-Bund und ist dort...
Was ist das ZERT-Bund?
Nur das wollte ich gerade erzählen, dass das BSI sorgt dafür, sammelt irgendwie von den einschlägigen Mailinglisten und irgendwie von Foren dort die CV, also die... Schwachstellen. Die Schwachstellenbeschreibung ein, gibt Empfehlungen, welche jetzt den Administratoren auch mal ein Wochenende kosten sollte oder wo man bis zum nächsten Dienstag warten kann mit dem Einspielen. Das heißt, diese Verwaltung, diese industriekonforme Verwaltung von Schwachstellen, die hat da schon, die gibt es auch schon eine Weile. Das ist jetzt keine,
die ist vor der Ampel schon entstanden.
Genau, das ist keine Heldentat der Koalition, aber die, das ist quasi das, dieses Schwachstellenmanagement, was das Bund anbietet, der Zivilgesellschaft und der Industrie. Und
das ist aber nicht gemeint im Koalitionsvertrag. Dieses Schwachstellenmanagement meint was anderes. Das meint, was normale, westliche, moderne Staaten haben. Nämlich, dass sie Regeln haben, bei bestimmter Kritikalität von Sicherheitslücken, dass sie den Behörden vorschreiben, wie sie damit umzugehen haben. Welche müssen sie melden und welche nicht, die USA sind dafür das Vorbild, die das ein Jahrzehnt lang haben. Und das fehlt bei uns immer noch. Das ist damit gemeint. Das hat, nee, aber selbstverständlich. Dann sag's, spuck's aus.
Das, was ich eben beschrieben habe, ist quasi im Handbuch von Schwachstellenmanagement, es gibt das Open Vulnerability Assessment System.
Ja, selbstverständlich. Das ist genau das. Das müsste aber Behörden ja auch binden.
Ja, tut es doch auch. Das ist aber genau, das sind die Schwachstellen, die müsst, wenn ihr euch irgendwie zertifizieren lasst, dann müsst ihr genau diese gemeldeten Schwachstellen, von uns gemeldeten Schwachstellen, binnen dieser Zeit einspielen oder die Fixes dafür einspielen. Das ist quasi behördlich geregelt und muss wie nach dem Grundschutzhandbuch auch so implementiert sein, dass man als Behörde und als...
Ich höre gerade, dass ihr jetzt über zwei verschiedene Dinge redet, nämlich, dass du darüber redest, Erdgeist, dass die Behörden sozusagen Firmen dazu auffordert, auf eine bestimmte Art und Weise mit Sicherheitslücken umzugehen. Mhm. Und Cons höre ich, dass sie darüber redet, dass es auch gesetzlich geregelt sein muss, wie die Behörden selbst, also wie der Staat selbst mit den Sicherheitslücken umgeht.
Präzise, oder? Aber Schwachstellenmanagement hat irgendwie eine Bedeutung und das ist eigentlich die, dass es Prozesse gibt, wie man mit gemeldeten Schwachstellen umgeht als Gesellschaft und als Industrie und als Behörden. Und dann natürlich gibt es die Betrachtung, wenn das BSI dem BMI unterstellt ist und das BMI sagt, sag mal, die kannst du nicht die eigene mal abfallen lassen, könnte man da nicht ausnahmsweise mal Auge zudrücken oder sogar reinschreiben, ihr müsst besonders interessant für uns mal nicht gefixt lassen, damit wir sie weiter benutzen können, wenn jemand bei euch vorbeikommt und die meldet. Das ist ein Teil des Schwachstellenmanagements.
Du musst eine Bindung haben. Ja. Was wir uns vorstellen und schon lange fordern, ist, dass sich Behörden an bestimmte Regeln dieses Schwachstellenmanagement binden müssen. Mhm. Und das betrifft nun mal genau das Hacking. Also den Einsatz von Hacking-Software, auch beim, nicht nur bei der Eigenentwicklung, sondern auch beim Kauf von Kommerziellen.
Das ist aber schon wieder viel zu speziell, wenn wir nicht erstmal die Basis haben, wie wir damit umgehen, wie formalisiert irgendjemand nachgucken kann, ob die Softwarekomponente, ob es da vielleicht eine Einsatzempfehlung gibt für einen bestimmten Versionsstand einer Software. Das sind ja erstmal so, das sind ja erstmal die Basics.
Muss aber zugute halten, das ist aber exakt die Frage, die ich gestellt habe. Die Frage, die ich gestellt habe, ist genau, wie ist diese Diskrepanz geklärt? Wie ist diese Diskrepanz geklärt zwischen der Staat hat Zugriff auf Sicherheitslücken, die er missbrauchen könnte und wie sicher können wir sein, dass er das nicht tut?
Genau, und da sind wir jetzt gerade in der spannenden Phase, dass jetzt auch gerade wieder das BSI aus dem BMI rausgenommen werden soll. Gibt es, glaube ich, morgen oder
Ende September, Anfang Oktober?
Gibt es gerade wieder innerhalb der Koalition wieder Gespräche und Geschacher, ob das stattfindet. Ja. Dann wäre uns auch gleich viel wohler, weil dann könnte eben nicht das BMI auf dem kurzen Dienstweg seiner unterstellten Behörde mal was ansagen, was sie jetzt gerade wollten für einen befreundeten Dienst. Dann wäre uns schon besser. Und dann, wenn sie das wirklich so durchzögen, dann wäre mir auch das Zeugnis in dem Bereich für die Koalition eine Note besser wert.
Jawohl, es ist noch nicht passiert.
Es ist noch nicht passiert.
Okay, also Note?
Ich finde es sehr enttäuschend. Es gibt eine 4 von mir.
Okay.
Aber auch nur deshalb, weil sie auch Urteile kassiert haben. Ja, also bei den Staatsräumen ist ja nicht nur die sozusagen Gesetzgebung, sondern eben auch, was etwa im Europäischen Parlament passiert, was bei den Gerichten passiert, mit einzubeziehen. Ich bin da sehr unzufrieden.
Okay. Lisa?
Ich möchte noch einen totalen Tropfen auf dem heißen Stein einstreuen. Nämlich, zu dem allen und dass da nichts passiert ist. Es ist eine Sache passiert, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich so eine interne Entscheidung war oder ob das eher von außen herangetragen wurde. Es gibt eine Art von Bug-Bounty-Programm, das im Rahmen des Sovereign Tech Funds, also dieses Förderprogramms für letztendlich Bausteine, Implementierungen von Protokollen, die wichtig sind für die wirklich grundlegenden Funktionsweisen heutiger Technologien, ne, die fördern einmal die Entwicklung, aber sie fördern jetzt zusätzlich auch das Melden und Beheben von Sicherheitslücken. Das ist konkret motiviert aus dieser Log4j-Debatte. Genau. Und immerhin schon mal was.
Es ist motiviert aus welcher Debatte?
Das könnt ihr wahrscheinlich besser erklären als ich.
Manchmal haben Sicherheitslücken, die sehr viele Systeme betreffen, also wo jetzt Hunderte und Tausende Admins ihre Wochenende mit verbringen, haben halt auch politische Folgen. Und ich weiß nicht genau, ob tatsächlich dieses spezielle Bug-Bounty-Programm, also die Idee, wir zahlen Geld dafür, wenn jemand uns...
Stopp. Erstmal, was war Log4j?
Log4j ist eine Bibliothek für die Programmiersprache Java, in der ziemlich viele Softwareprojekte ihr Logging, also ihr während des Betriebes Wegschreiben von Zeilen, wo die Software grob erklärt, was sie gerade tut, um besondere Ereignisse, die ihnen begegnet, zu loggen, damit später Administratoren oder Entwicklerinnen nachgucken können, was da eigentlich passiert ist. Und diese Softwarekomponente hatte eine trivial ausnutzbare Schwachstelle, die man dann von draußen durch das Bespielen der Java-Software, die so Requests von Browsern entgegengenommen hat, wenn man dort einige Werte besonders lustig formatiert hat, dann hat diese Logging-Komponente im Hintergrund lustige Dinge gemacht, wo im Folge dessen das System quasi von Ferne übernommen werden konnte. Und da diese Komponente so eine ziemlich kleine und von allem
weit verbreitet,
hat quasi jeder, der ein Java-Projekt irgendwo betrieben hat, mit wenigen Ausnahmen, hat diese Log4j-Komponente im Laufe der Zeit irgendwo reingezogen. Und damit war dann plötzlich von einem Tag auf den nächsten, als diese Schwachstelle bekannt wurde, hat sich rausgestellt, dass dieses Projekt zwar von allen benutzt wird, aber sehr wenig Liebe erfährt, weil so eine Logging-Komponente zu schreiben, ist jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. So, dass dann offenbar wurde, dass dieses Kartenhaus manchmal auch mit den dünnsten Karten unten zuerst gebaut wurde, auf dem quasi unser ganzes modernes Internet besteht.
Und die Idee sozusagen des Sovereign Tech Fund ist, in Zukunft zahlen wir Menschen, die solche Dinge entdecken, in solcher wichtigen Software ein Extrageld, ein Kopfgeld quasi.
Also sogar noch weiter. Also der STF, dieser Sovereign Tech Fund, ist ja explizit angetreten, solche Komponenten in der Zukunft zu identifizieren, bevor es brennt. Mhm. Jetzt herzugehen, sagen, gibt es noch andere Softwarekomponenten, die vor 30 Jahren mal geschrieben wurden, wo der Programmierer längst in Rente gegangen ist, wo auch noch du ein ähnliches Setting hast, dass diese Komponente da draußen so weit verbreitet ist und die wenigsten Leute das wissen und die wenigsten, die es benutzen, auch noch Lust haben, sich daran zu beteiligen, es weiter zu pflegen, wo dann quasi der Staat begriffen hat, dass es irgendwie auch kritische Infrastruktur, sowas irgendwie am Leben zu halten, es kostet nicht viel Geld und da kann man mal staatliche Mittel draufwerfen, um dann einen Programmiererstamm zu beschäftigen, der diese kritische Infrastruktur pflegt, dokumentiert, nach Schwachstellen durchsucht, sie fixt, um generell...
Nicht nur kritische Infrastruktur, sind auch teilweise Komponenten, die man jetzt nicht klassischerweise, also rechtlich so definieren würde, die aber eben einfach viel benutzt sind und so eine Art, Bottle, wie so ein Flaschenhals sind, ja, so eine also die Idee ist toll, aber ich weiß gar nicht, ob wir der Ampel, also können wir ihr das... Können wir sagen, ja, da ist die
irgendwie... Hatte die Vorgängerregierung angeschoben.
Eigentlich schon.
Okay.
Aber also nicht wohl dieses Bug-Bounty-Programm, das wurde ja nachgeladen.
Okay.
Aber die Frage ist natürlich, die Ampel könnte das ja jetzt verstetigen und könnte das sich dazu irgendwie committen. Das habe ich bisher jetzt so auch noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob das im Hintergrund der Fall ist.
Und das ist eine langjährige Forderung.
Und sie lagern natürlich wieder die Aktion irgendwie an Menschen mit Tech-Kompetenz da draußen aus, die sich halt irgendwie engagieren und dann kriegen die ein Schmerzensgeld für die Abend- und Nacht- und Wochenendschichten, die sie dann da machen. Eigene Aktion hätte ich lieber gesehen.
Also 4+?
Ja.
Nee, aber nee, okay. Komm, wir haben mal ein Beispiel. Wir haben mal ein positives Beispiel. Ist auch mal was, oder?
Ja, ich bin hier für die positive Haltung zuständig.
Ich hab ganz große Bauchschmerzen, weil wir haben ja eingangs gesagt, das große Thema ID-Sicherheit ist so umgreifend und ist jetzt nur daran festzumachen, dass IT-Sicherheit, wo sie aktiv unterminiert wird bei den Geheimdiensten, ist jetzt für mich nicht mein primärer Zensurmaßstab, würde ich sagen. Deswegen wäre jetzt ein bisschen das zusammenzuzurren, wäre unsachlich, fürchte
ich. Was? Wir haben doch jetzt sozusagen über sehr viele Komponenten gesprochen.
Ja, genau. Aber das ist jetzt nur daran
Du sollst einfach eine Note vergeben.
Ich würde irgendwie schon sagen, eine 3.
Weil?
Weil sie viel begriffen haben, viel stand im Koalitionsvertrag drin, die Mittel fließen.
Das hört sich ein bisschen nach bestens bemüht an.
Ja, es kommt, da kommt, ich will ja nicht vorgreifen, das ist mein Problem. Wir haben irgendwie mit dem ITZ-Bund, haben wir quasi eine Behörde, die an vielen Stellen auch mit ziemlich prozessualer Präzision.
Du, Dinge, Erdgas, ja. Erdgas, du solltest eine Note vergeben
drei.
Und grob sagen, warum. So, jetzt musst du schon wieder erklären, was ist ITZ Bund?
Na, das ist genau das Problem, das ist jetzt erst später, das ist choreografisch gerade ein bisschen schwierig. Das käme erst später, aber das ist ja für die digitale Souveränität, wurde ja den Behörden
angeboten. Die was? Digitale Erdgas, du machst es nicht besser. Du machst es einfach nicht besser.
Digitale Souveränität an der Stelle heißt grob, wir gehen nicht und nehmen die Google-Rechenzentren, um irgendwie die Behörden-IT abzufeiern, sondern bauen unser eigenes Rechenzentrum dahin. Sie nennen es Cloudifizieren, was ich ganz drollig fand, und haben damit dann das,
das... Aber das hat doch jetzt überhaupt gar nichts mit IT-Sicherheit zu
natürlich
tun.
Natürlich hat es mit IT-Sicherheit
zu tun. Naja, so am Rande, aber jetzt nicht so direkt.
Also möchte schon IT-Sicherheit in seinen vom Bund betriebenen Rechenzentren.
Ja, also, ob das dann sozusagen ein Fortschritt ist, I don't know. Doch, also wir bleiben jetzt mal bei drei. Ja, also wenn man das also zusammenrechnet, 3-. Sind wir wieder da?
Naja, ja, wir könnten noch überschlänzen zum ITZ. Also, ich meine, die Frage, wie man, also welche Dienstleistungen man anbietet, wie unabhängig man sein will, von wem, wie nachhaltig vielleicht auch. Ich meine, wollen wir nicht gleich anschließen? Können wir doch machen, oder?
Jo. Da kommen wir irgendwie auch zur Digitalisierung der Verwaltung.
Okay. Genau. Also, das wäre der nächste Punkt, ne? Sozusagen. Also, beim Digitalen reden wir immer über die Dinge, die wehtun: Überwachung, Sicherheitslücken und so weiter und so fort. Aber wenn man das Ganze von einer anderen Ecke angeht, ne, also, wie schaffen wir eine digitale Welt, vielleicht einen digitalen Staat, wo man nicht nur einmal am Feuerlöschen ist, dann ist es sozusagen, man macht ein paar Sachen richtig. Und da gibt es so zwei Grundforderungen. Und ich würde die jetzt ich weiß, dass das sozusagen waghalsig ist. Aber ich würde es trotzdem sozusagen versuchen, weil es im weitesten Sinne sozusagen eine Vorausdenken einer digitalen staatlichen Struktur ist. Das eine ist, es gibt so eine Forderung, der Staat soll Software verwenden, die Open Source ist oder selbstgemacht, am besten beides. Und das andere ist sozusagen die Verwaltung, also die Infrastruktur des Staates, die vor allen Dingen dafür zuständig ist, dass die Bürger Kontakt zum Staat halten können, soll digitalisiert werden. Das wiederum am besten durch Open Source Software und so weiter und so fort. Also deswegen sozusagen so grob ein Gebiet.
Im Koalitionsvertrag steht dazu explizit, ja. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Mhm. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht.
Das klingt doch fantastisch.
Das klingt fantastisch und das sehen wir an einigen Stellen auch.
Ja.
Auf der anderen Seite haben wir auch so SAP-Komponenten, die der Staat für die interne Beschaffung da baut, die dann nicht Open Source sind. Gerade noch ein Mixed Bag, wo ich noch nicht mal jetzt zu einem finalen Urteil, nicht mal zum Halbjahresurteil gekommen bin.
Okay. Ja, und wir haben diesen ganzen Bereich des Online-Zugangsgesetzes, wo es jetzt ein Online-Zugangsgesetz 2.0 gibt, also wo es eher um die klassische Verwaltungsdigitalisierung geht und diese ganzen Schmerzen, die Leute, also Privatleute haben, aber auch Unternehmen, wenn sie irgendwas Digitales mit diesem Staat machen wollen. Ja, also für mich hat das einen gewissen Zusammenhang zur IT-Sicherheit. Ja? Diese IT-Sicherheitsdebatten sind mittlerweile wirklich, also die sind einfach teuer, die sind problembeladen und so ähnlich haben wir das in der Verwaltungsdigitalisierung. Ja? Es ist für Privatleute und für die Wirtschaft mittlerweile wirklich ein absoluter Hemmschuh, in welchem Zustand sich Deutschland da befindet. Ja? Also beim OZG, jetzt OZG 2.0, das ist das Online-Zugangsgesetz. Also ich finde, da hat sich nicht viel zum Guten gewandelt. Sie schaffen nicht, auch nicht jetzt nach einer halben Legislaturperiode, da mehr an den Start zu bringen, wo wirklich jetzt Leute sagen, ey, jetzt klappt das mal und wir sind nicht mehr dritte Weltland, was Digitalisierung angeht. Ich finde das ganz schlimm. Ich bin enttäuscht. Die DZ sehe ich ein bisschen anders, aber dazu wird Erdgeist bestimmt vielleicht was sagen.
Elisa?
Diese ganzen Akronyme, yeah. OZG und so weiter, ne? Das sind ja aber auch Dinge, und ich glaube, da liegt echt so der Hund begraben, die seit Jahren schon auf dem Weg sind, also die auch tatsächlich die Arbeit dieser Koalition, den lange voranstehen schon und quasi da auf den Weg gebracht wurden. Da waren natürlich auch ein paar Parteien mit drin, die jetzt auch an der Regierung sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein strukturelles Problem ist, dass die Verwaltung da einfach ganz andere Zyklen hat irgendwie und dann da ist politischer Wille zwar vielleicht irgendwie da, aber in der Umsetzung passiert da total wenig und da dann nochmal irgendwie Impulse reinzugeben, ist super schwer.
Aber ist der politische Wille da, würdest du das sagen?
Auch hier wieder mit der Koalition schwierig, to be debated. Wir hatten zumindest nochmal eine Debatte über zum Beispiel jetzt bei der Registermodernisierung über die Steuer-ID. Also die Registermodernisierung ist, wie ich finde, ein generell nicht unsinnvolles Vorhaben. Verwaltungen haben unterschiedliche Datenbestände. So, ne? Also die zum Beispiel, wer Elterngeld kriegt, wer BAföG kriegt, all diese Geschichten. Und überall geben wir immer wieder unsere Daten rein. Dabei passieren Fehler, Übertragungsfehler. Wir müssen dauernd irgendwie wieder neue Papiere ausfüllen. Ich glaube, diese Stapel von Papiere, die man 10-mal ausfüllen muss, die kennen wir alle und kennen diesen Schmerz.
Ja, oder man muss dahin.
Oder man muss dahin, also alles, ne, irgendwie. Oder man kriegt irgendwas nicht, weil irgendwas falsch ausgefüllt war, obwohl die Daten schon 10-mal irgendwo abgegeben wurden. Auf Papier. Und da ist jetzt also die Idee, irgendeinen Mechanismus zu finden, eine Art von zentralen oder eine Art von Datenabgleich in der Verwaltung, eine Art Source of Truth am Ende zu entwickeln, damit wir nicht dauernd wieder irgendwie da formularisieren müssen. Das ist erstmal wichtig und ist eine Grundvoraussetzung für alles, was dann so an Anwendungen wie digitales Elterngeld beantragen, keine Ahnung, eine bessere Art und Weise, die Energiepauschale zu beantragen für Studierende. Das wäre so quasi der Basislayer, der da gerade entstehen soll seit x-tausend Jahren. Das ist erstmal sinnvoll. Es war jetzt die Frage, jetzt haben wir da irgendwie die Daten von Menschen, personenbezogene Daten, dann wo natürlich auch total viel getrackt wird und letztendlich Information aufläuft, die hochschwierig ist und auch hochsensibel ist. Und wie speichern wir die weg, aber auch quasi führen wir da jetzt Datensätze komplett zusammen? Gibt es Möglichkeiten, das irgendwie verteilt zu lassen und immer nur punktuell abzufragen? Wie machen wir dieses ganze Datenmanagement da drin? Und vor allem, was ist denn eigentlich eine Art von Identifier? Also, und die haben da, glaube ich, ein relativ altes Datenbankmodell im Kopf, dass sie quasi sagen, na, man braucht ja so eine Art Key-Value, man braucht ja so eine Art Schlüssel, über den wir das alles abrufen. Und da war schon in der letzten Legislatur der Vorschlag, das über diese neu eingeführte Steuer-ID zu machen, obwohl bei deren Einführung...
Die ist schon wieder 10 Jahre alt.
Genau, also neu. Also das Verwaltungsdenken war das gestern, glaube ich.
Ja.
Als die eingeführt wurde, wurde das eigentlich zumindest verbal explizit ausgeschlossen, dass dieser Unique Identifier auch auf andere Bereiche übertragen wird. Jetzt haben wir den Salat, sie wollen es doch machen. Und da gab es zumindest in der Koalition, um auf deine Frage zurückzukommen, wie die Arbeit da jetzt zu bewerten ist, zumindest wurde diese Debatte nochmal aufgemacht und die wurde jetzt aber so ein bisschen abmoderiert. Also noch haben wir das nicht abgewendet, noch ist dieser Persistent Unique Identifier tatsächlich vorgesehen. Mhm.
Da stand sogar im Koalitionsvertrag, dass sie das nicht wollen, dass sie stattdessen ein vertrauenswürdiges, allgemein anwendbares Identitätsmanagement sowie die verfassungsfeste Registermodernisierung Priorität hätten. Und dieses moderne, allgemein anwendbare Identitätsmanagement ist genau die Möglichkeit, du kannst dir selber beliebige Identitäten allen möglichen Behörden im Einzelnen gegenüber ausstellen. Wenn die signiert werden vom Staat, bist du halt an der Stelle derjenige, kannst die zusammenführen, wenn du möchtest. Das funktioniert in anderen Ländern auch super.
Mhm. Ist ein gelöstes Problem.
Ja, es ist quasi ein gelöstes Problem, aber in Deutschland ist, wir wollen einfach einen Primary Key, der irgendwie deine Steuer-ID oder deine, was auch immer, wie das Merkmal vorher gewesen ist, Nachname plus Geburtsdatum plus Geburtsort oder so. Also wir brauchen irgendwie einen primären Identifier, damit wir, und ich weiß nicht mal warum,
ich überlege gerade, von wegen der anekdotischen Evidenz, ich habe neulich die Prämie fürs Elektroauto beantragt und da wurde mir gesagt, dazu brauchst du eine Bund-ID und die Bund-ID kannst du total einfach haben, wenn du dein LZ-Zertifikat hier hochlädst. Also das wird schon sozusagen sehr, sehr gut betrieben, dass man da, also ich glaube, es geht auch anders, aber ist halt so schön einfach.
Wird ihr wieder zurückkommen?
Zum ICZ.
Als Beispiele, was geht.
Ja.
Dass zum Beispiel für die Kommunikation innerhalb der Bundesverwaltung muss man jetzt nicht auf irgendwelche Messenger zurückgreifen, bei denen man nicht ganz sicher ist, sondern der Bund hat den Bundesmessenger auf Wire basierend rausgebracht, wo nach eigenen Angaben zwischen 22.000 Mitarbeiter in den Behörden miteinander kommunizieren und wollen jetzt auch Personen außerhalb der Behörden erlauben, diesen Messenger runterzuladen.
Das war früher ja für unter Personen verbreitet, als individueller.
So
aber jetzt,
Signal,
die haben sich so auf Verwaltung nicht nur in Deutschland spezifiziert, kann man sagen.
Na, der Wire an sich gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also
für Privatleute?
Für die Privatleute. Oder, also ich weiß nicht, ob es eingestellt ist, es wird auf jeden Fall nicht mehr offensiv. Ich glaube, es gibt es. Also, anyways.
Das ist eine Firmenlösung. Also, ne, es widmet sich nicht mehr an EnduserInnen, sondern quasi an Organisationen.
Und ist es Open Source? Weiß das jemand?
Ja, es ist ganz toll wichtig, dass es Open Source ist und in Zukunft auch wieder für die Bürgerinnen zur Verfügung gestellt wird. Für die Behördenkommunikation dann in zertifiziert, weil bisher haben sie gesagt, na, per WhatsApp schreiben ist vielleicht keine gute Idee und ich denke, das ist wahr. Und betrieben wird der ganze Kram in genau der Bundescloud. Das heißt, das musste ja, wir kommen jetzt wieder zu dem ITZ zurück.
Was heißt das ausgedingst?
Ja,
das
habe ich
mir. Internationale
Informationstechnikzentrum.
Wow. Ja. Okay.
Na, das ist schon, also komm, liegt ja nah.
Also, man kann sich schlimmere Abkürzungen ausdenken.
Ja. Also, sie haben ja, das sind wie 4200 Leute, die da arbeiten.
Das ist so eine Art IT-Dienstleister.
Das ist quasi, genau, die, die dann. Was ja eine der Forderungen waren, die wir damals auch den Koalitionären mit in den ins Stammbuch geschrieben haben, dass einmal Projektmanagement-Kompetenzen, woran es ja am größten gehapert hat, dass wie der Staat nicht besonders gut war, IT-Projekte und IT-Großprojekte schon gar nicht zu begleiten, weil ihnen dort einfach die Kompetenz fehlte. Und dem sind sie mit dem ITZ auf der einen Seite schon mal auch ganz massiv entgegengetreten dem Problem, haben dort mit jetzt für so typische Informatikstudenten ganz lukrative Angebote, was da irgendwie, sie sind sehr stolz, dass sie fast 600 Millionen Euro an Leistungsprämien an ihre 4200 Mitarbeiterinnen ausgezahlt haben übers letzte Jahr. Sie gehen dahin und sagen, wir sind total geile Arbeitgeber, wir wollen Digitalisierung und drücken da irgendwie echt gerade voran. Aber dann siehst du, das Ergebnis ist, dass die jetzt in den 25 Rechenzentren, die sie in Deutschland haben, kannst du dir mal schätzen, wie viele Rechner sie da stehen haben.
25 Rechenzentren. Ich habe keine Ahnung, wie viel ist durchschnittlich im Rechenzentrum, wie viele Rechner
hat. Ja, so viel, wie du denkst.
Das sind jetzt nicht riesige Rechenzentren.
Was, wie viel? 25? Also 25.000.
Sie haben so 55.132 Server stehen. Und wie viele Endgeräte bespielen sie damit?
Du meinst Leute, die da dran sitzen?
Ja.
Na, pro Server ein User.
Zwei schaffen sie. Okay. Also sie haben 124.000 Endgeräte und dazu nochmal 27.000 ultramobile Endgeräte. Na, was ist das?
Smartphones?
Und Tablets, genau. Also das heißt
ultramobiles Endgerät, geil.
Ja, also, ja gut, aber die Frage ist, das ITZ ist natürlich älter als die Ampel. Ja. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich also, alle so, vermutet.
Aber stopp. Ich muss mal so sagen, Zwischenschritt. Ist bei ganz vielen Dingen, die ihr sagt, sagt ihr jetzt so, naja, aber es kommt ja eigentlich von vorher. Jetzt muss man, glaube ich, einmal fairerweise die Frage stellen, hätte es denn die Gelegenheit gegeben, Dinge maßgeblich, also oder andersrum, hätte es hier eine theoretische Situation geben können, die positiv ist, aus Perspektive des Clubs, wo man nicht sagt, das ist aber schon eine ganze Weile in der Mache.
Ich glaube, genau dort ist eins der Beispiele, wo man sieht, dass die Koalition das verstanden hat, dass es wichtig ist, Geld hingeworfen hat. Da ist es eins von den Dingen, die...
Also bestehendes Konzept, aber sie haben es dann sozusagen weiter...
Wo ich zähneknirschend, ich will ja jetzt nicht die Regierung hier lobhudeln, weil manchmal muss man einfach sagen, Kritik da, wo Kritik angemessen ist und dort sehe ich, dass das Geld und die Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle landet. Es ist halt genauso, wie man sich sowas wünschen würde für langweilige kritische Infrastruktur, also ne, ich benutze dieses Wort kritische Infrastruktur unpassend, aber für Infrastruktur, die der Staat erstmal braucht, um zu funktionieren, das soll eigentlich nicht shiny sein, das soll einfach funktionieren und dort sollen genau die Leute hin, die Lust daran haben, Infrastruktur zu basteln, da sollen genau die Leute hin, die jetzt nach ihrem Studium für Systemintegration irgendwo gerne auch für Behörden und dann am Ende wieder den Bürger, der da mit der Regierung interagieren muss oder mit der Verwaltung, da sollen funktionierende IT-Systeme stehen, die einfach nur funktionieren. Die müssen nicht die aller...
Also das klingt für mich so ein bisschen so an der grundlegenden Basisinfrastruktur wird gearbeitet und der Rest lässt noch zu wünschen übrig?
Na, das aber, sie haben da auch ein paar Werte umgesetzt. Also die machen sich ein bisschen Gedanken um Nachhaltigkeit bei Rechenzentrum, die machen sich Gedanken um freie Software. Also da sind ein paar Sachen, die wir lange fordern, dabei. Ja, das ist eine, da kann man sich drüber freuen.
Ja. Es ist, da ist zwei Jahre, ist ein sehr kurzer Zeitraum. Wir sehen, dass dort bewusst Entscheidungen in die richtige Richtung, Weichen gestellt werden, wo es nach zwei Jahren du schon siehst, dass es in die richtige Richtung geht, aber natürlich noch nicht so weit ist, dass wir jetzt auf der Straße feiern würden.
Aber genau, es klingt für mich sozusagen so, also die technische Basisinfrastruktur, also die Hardware, das ist ein bisschen falsch sozusagen, aber die Infrastruktur sozusagen, da wird der richtige Weg gegangen. Aber bei sozusagen allem, was das, wo es dann so ein bisschen inhaltlich, wo gesellschaftliche Konzepte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel eine übergreifende ID in der Kontakteverwaltung sozusagen, da ist noch so ein bisschen.
Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, klar, eine Bundesregierung kann nicht alle Stellschrauben stellen. Wir haben ja hier nur auch viele Landesgesetze. Ja. Wir haben sehr, sehr starke Kommunen, die ja auch eigene rechtliche Möglichkeiten haben und so weiter. Also wir sollten auch nicht überbetonen in einem föderalen Staat, was eine Bundesregierung kann. Deswegen würde ich jetzt, da werde ich nicht so furchtbar streng.
Das klingt jetzt für mich, als gäbe es sagen im Zeugnis bei Open Source und Digitalisierung der Verwaltung vielleicht sogar eine 2. Oder was sagt ihr?
Ja, also ich bin da auch nicht so unzufrieden.
Ja. Wir haben eine Sache komplett ausgeklammert und das ist ein anderer Arm. Das Open Data meinst du? Nicht Open Data, nee, sondern tatsächlich den ganzen Gerichtsbereich. Und da gab es tatsächlich zwei ganz spannende Sachen, die auch im Koalitionsvertrag standen. Das eine war eine Novellierung der Zivilprozessordnung, dass Videoverfahren jetzt quasi nochmal leichter erleichtert werden. Da geht es zum einen darum,
wo man nicht im Gerichtssaal ist, sondern wo man auch Video callen darf.
Genau, das betrifft aber nur bestimmte Prozesse. Genau. Da sind wir noch in der Mitte, da wissen wir aber noch nicht, was rauskommt. Also da gibt es einen Entwurf.
Ich dachte, das wäre beschlossen. Das ist nicht mein Expertenbereich, aber genau. Und das andere ist der Digitalcheck für Gesetze, also quasi zu gucken, ob Gesetze, die ja natürlich von Menschen mit Jurakompetenz verfasst werden, auch aus Perspektive von Digitalkompetenz überhaupt tragfähig sind oder also da, dass so eine Art von Standardcheck durchgeführt wird, auch nicht verkehrt.
Okay.
Ich habe noch was vergessen, was ich beeindruckend fand, was irgendwie auch fast hätte durchrutschen können. Die Koalition ist angetreten mit der Ansage, wir wollen ein digitales Gesetzgebungsportal schaffen, über das einsehbar ist, in welcher Phase sich welche Vorhaben befinden. Mhm. Gibt es Webseite. Habe ich geklickt, war beeindruckend. Können wir, glaube ich, auch
nicht. Ist der Log4j-Bug da gefixt? Okay, anyways. Also ich schreibe eine 2 auf. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Man ist halt hinten losgerannt. Come on. Ja, also ich meine, wir waren halt nicht gerade vorher.
Willst du jetzt bei der 2 bleiben oder nicht?
Ich kann mit leben.
Ja, gut, aber wenn die Leute mit Lernschwierigkeiten auch mal was hinkriegen, ist doch gut. Vor allen Dingen, weil ja gute Lehrer anscheinend da war. Ich erinnere hier an das Abschreiben vom. Anyways. ich habe jetzt hier, ich musste wirklich entschuldigen. Das ist wirklich sozusagen mega über den Kamm geschert, aber auch der Zeit geschuldet. Ich habe jetzt noch so einen Blog, den nenne ich Moderne Zeiten. Und der hat damit zu tun, ne, also Frau Merkel, 16 Jahre, ältere Person. Ich darf nichts gegen ältere Personen sagen, da würde ich mich selber meinen, sozusagen. Ne, jetzt neue Regierung, also neue Parteien, ne, zum Teil an der Macht, neue Koalition, neue Menschen. Es gibt ja so ein paar Themen, über die wird jetzt schon mehr diskutiert als in den 16 Jahren Merkel. Das könnte man, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen mit Vogue-Agenda, also Klimakrise bekämpfen, Diversität, Gleichheit in der Gesellschaft, Nachhaltigkeit. Diese ganzen Dinge. Und das ist natürlich, da ändert sich ja auch alles, also auch der Club zum Beispiel sozusagen. Ne? Und das ist ja, also die Diskussion zum Digitale ist ja sozusagen nicht mehr nur die Diskussion, fließen da irgendwie safe Nullen und Einsen und kann das jemand abhören, sondern ist ja eben auch sozusagen diese digitale Infrastruktur, die wir hier gebaut haben, die wir alle benutzen, die wirtschaftlich und politisch motiviert ist. Wie verhält die sich zu den Themen? Das ist dann, die Schlagzeilen sind immer sozusagen, wie viel Kilowattstunden verbraucht eine OpenAI-Anfrage und wie diskriminierend sind eigentlich die neuen KI-Algorithmen und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich das breit fassen und fragen, ist davon was in den digitalen Aspekten des Koalitionsvertrags zu sehen? Also da würde mir jetzt sozusagen, um ein Beispiel rauszugreifen, auffallen, wenn ich sozusagen eine Koalition wäre, die jetzt irgendwie eine Regierung würde, würde ich festschreiben wollen, dass bei Technologien, vor allen Dingen bei digitalen Technologien, die zum Bürgerkontaktnetz oder den Menschen sozusagen großzügig ausgesetzt sind, dass darauf hingearbeitet werden muss oder das ein Kriterium ist, dass die diskriminierungsfrei funktioniert. So, weil das einfach so ein ganz großes Ding ist. Ne, also, was meint man damit? Irgendwie ganz banales Beispiel, automatische Wasserhahnsensoren, die nicht mit dunklen Hautfarben funktionieren. So, das übersetzt in KI, Biometrie.
Das ist aber, glaube ich, so ein lebensweltliches Beispiel.
Ja, aber um zu zeigen, worum es geht. Ja, ne, sozusagen, also Technologie soll für alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht etc. funktionieren.
So. Naja, wir müssen aber vielleicht, wenn du diese ganze kulturelle Seite ansprichst, müssen wir, glaube ich, auch nochmal sagen, dass wir nicht ahnen konnten beim Koalitionsvertrag, dass es einen unglaublichen KI-Hype geben würde. Und mir persönlich ist schon aufgefallen, dass diese Fragen nach Vorurteilen, nach Bias, also diese, was du jetzt so unter modern fasst, wie selbstverständlich mitdebattiert werden. Also sie sind kein Non-Thema mehr.
Ja.
Das ist tatsächlich neu für mich. Das habe ich sowohl auf der Brüsseler Ebene wie auf der deutschen Ebene früher als nicht so selbstverständlich empfunden.
Ja, ich sehe da trotzdem eine Lücke im Diskurs. Also weil es wird drüber gesprochen, so die Systeme, die Algorithmen, TM, ich weiß, da gibt's ja die lustigsten Begriffe irgendwie, die diskriminieren jetzt. Und da müssen wir was gegen machen. So, ja, fair. Aber dass wir ja nach wie vor auch einfach Lösungen haben, die durch ihre Implementierung und die Art und Weise, wie sie umgesetzt sind, diskriminieren, ist auch ein Problem. Es gibt eine Studie vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der ganz spannend mal aufmacht, wie wohl sich Menschen in Deutschland mit digitalem fühlen. Also quasi wie confident, wie zuversichtlich die sind, digitale Services beispielsweise von Verwaltungen in Anspruch zu nehmen. Und da kommt raus, dass Menschen aus dem Niedriglohnsektor da wirklich, die haben vielleicht ein Endgerät, aber die sagen, sie sind nicht in der Lage oder sie fühlen sich nicht imstande, es stresst sie total, ein Online-Formular ausfüllen zu müssen.
Aber weil, ist das kulturell? Das ist eine soziale Frage.
Das ist eine eminent soziale Frage. Aber da kommt Digitalisierung und am Ende Diskriminierungsfragen halt wieder zusammen und über diese Ebene debattieren wir nicht.
Ah, okay. Das heißt, die soziale Komponente, die man dazu nehmen müsste, wenn man über diese Form der, was machen eigentlich die Sozen, könnte man das mal zuspitzen, ja?
Du meinst die ehemalige Arbeiterpartei?
Naja, warten, das sind doch die Sozialdemokraten, die früher die soziale Frage gestellt haben. Und was, also, was ist denn mit Leuten, die sich kein 150 Smartphone oder auch kein 80 Euro Smartphone leisten können? Wie ist es mit dem Zwang zur Digitalisierung? Also ich finde, das ist sehr weit aufgemacht,
aber notwendig, wenn wir drüber reden, das Querschnittsthema Digitalisierung ist halt dann leider auch echt ein Querschnittsthema.
Naja, vor allen Dingen sozusagen, weil wenn wir über die sozialen Klassen sprechen, ist es ja sozusagen, je schlechter es dir geht, desto weniger Zeit hast du ja und desto eher bist du darauf angewiesen, dass es vielleicht funktioniert, aber und so weiter und so fort. Das ist ja, okay, also
sind trotzdem aber auch keine Nicht-Themen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber ich finde, die soziale Komponente dieser progressiven Agenda ist am wenigsten ausgeprägt, aus meiner Sicht, wenn ich mir so alle Debatten, auch jetzt vielleicht noch ein bisschen Europa mit reinnehmen, aber bundesrepublikanisch so ansehe, da ist die, finde ich, noch am unterrepräsentiertsten.
Mein Verdacht ist ja, dass das damit zusammenhängt, weil man dann irgendwann sich fragen müsste, ob Kapitalismus wirklich die beste aller Ideen ist. Aber gut, an diesem Moment kommt man ja immer mal wieder im Chaosradio. Wie ist es denn mit der, also, oder um es anders zu sagen, also es wird mitgedacht, es findet tatsächlich sozusagen eine Progressivierung statt, aber es gibt auch blinde Flecken.
Naja, die Zivilgesellschaftseinbindung ist natürlich ein Punkt, den wir dabei, also ich meine, wen bindest du ein, wen fragst du
und die bindest Leute du sie ernsthaft Geldkoffer, ein? Oder? Hab ich
das steht verstanden? Auch im Koalitionsvertrag, ne?
Was denn?
Na, dass die Zivilgesellschaft besser eingebunden wird.
Und?
Also ich bin da super unzufrieden damit. Also zum einen, es hat so eine Goodwill-Komponente. Ja, es ist oft auch zeitlich total knapp. Das hat man jetzt ja gerade wieder bei dem BND-Gesetz gesehen. Albern wenig. Also
24 so Stunden, 30 Minuten Stunden, genau. Bei 88 Seiten.
Aber es ist auch so ein bisschen
Stopp. Also Gesetzgebungsprozesse.
Ja. Zivilgesellschaft wurde eingebunden.
Lass mich kurz erklären. Sozusagen Gesetzgebungsprozesse, die passieren ja sozusagen, da werden auch immer Expertinnen befragt und das passiert auch schon weit vorher. So manchmal findet man ja in Gesetzestexten nicht nur Dinge vom Chaos Computer Club wieder, sondern auch von möglicherweise reichen Industriezweigen.
Wirtschaftsverbänden?
Würde möglich, also vielleicht. So, und es gibt aber den einen Punkt, nämlich bevor das Gesetz dann, glaube ich, in die parlamentarische Beratung geht, wirklich, wo man gesagt, liebe Zivilgesellschaft, wollt ihr vielleicht auch was dazu sagen? Dazu wird der Gesetzesentwurf verschickt und dann wird gesagt, so, jetzt habt ihr x Amount Zeit und verhaltet euch mal dazu und schickt dann eine Stellungnahme. Das heißt, jemand, der fachlich kompetent ist, muss diesen Gesetzestext lesen und muss dann was zurückschreiben, muss das aber auch so schreiben, dass es Leute lesen, die nicht unbedingt auch so tief drinstecken wie die Leute, die jetzt gerade das Gesetz gelesen haben. Und dafür ist natürlich zu sagen, liebe Leute, wir brauchen das morgen relativ knapp und das ist so ein bisschen so ein Feigenblatt. Ne? Man hat ihm Genüge getan, also die Zivilgesellschaft war ja angefragt und was können wir denn dafür, wenn die nicht sozusagen.
Ja, und wen fragst du? Wer ist klassischerweise unterrepräsentiert? Ja, also ich meine, wir wissen ja auch, wer sich in dieser Zivilgesellschaft engagiert und wer das nicht kann, welche gesellschaftlichen Gruppen da überhaupt nie repräsentiert sind. Also für mich ist es halt auch eine kulturelle Frage, weil diese Grünen als Teil der Ampel genau aus so diesen Bewegungen kommen. Mhm. Ja, sind die geboren, wenn man jetzt mal die Jahrzehnte und die Parteientwicklung sieht. Und ich hätte einfach gedacht, das ist stärker Teil von deren DNA, dass die da anders drüber denken.
Wobei das Spannende ja ist, es gab ja solche Konsultationsverfahren, wie du sie gerade beschrieben hast, Markus, zu anderen Eckpunktepapieren, Gesetzesvorhaben, wo die viel stärker erstens angekündigt wurden. Das heißt, wir konnten uns alle schon mal emotional sammeln und irgendwie uns irgendwie einlesen. Und dann gab es da Konsultationsfristen von irgendwie 3 Wochen oder so. Ich meine, damit können wir ja arbeiten. Aber das Spannende ist doch wieder, bei welchen Gesetzen es nicht gemacht wird. Nee, das ist halt wieder Überwachung.
Ne? Ja, Geheimdienste sind sowieso, also na gut, da könnte ich jetzt schon wieder den Rant ablassen, aber bei Geheimdiensten ist es ja sowieso anders. Aber ich habe da ein gewisses Enttäuschungsgefühl. Vielleicht war aber auch meine Erwartungshaltung einfach zu groß. Ja, ich habe immer so ein bisschen gedacht, dass es jetzt auch eine gewisse kulturelle Änderung gibt.
Kann ich nachvollziehen, wenn eine ehemalige Arbeiterpartei mit einer Macht ist und den Kanzler stellt ihn. Anyways, das ist ja der eine Punkt, was, und jetzt muss ich schon langsam anfangen, sozusagen Tempo zu machen, um den Koalitionsvertrag zu zitieren. Was ist denn mit der Nachhaltigkeitsdebatte? Wird sowas auch überlegt, irgendwie Bundeszentren sollen auf Ökostrom betrieben werden? Vielleicht guckt man auch mal, ob man Energie, also wenn man schon Code selber beauftragt, dass der irgendwie energieeffizient funktioniert.
Ganz ehrlich, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass die Nachhaltigkeitsdebatte so derart polarisiert wird. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir sozusagen eine ganze rechte Bubble haben, die im Wesentlichen diese Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte derart stark politisiert. Ich hätte mir das einfach nicht träumen lassen. Mhm. Da hat sich innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren unglaublich viel zum Schlechten gewandelt. Es gibt eine ganze Bevölkerungsschicht, die sozusagen Nachhaltigkeit jetzt als Bedrohung empfindet. Und auch da ist natürlich diese ganze soziale Frage viel zu wenig adressiert, ist völlig defensiv geworden und ich muss den Heizhammer nochmal ansprechen. Ich glaube, ohne diese ganze Kampagne gegen einige Gesetzesprojekte der Ampel, ich glaube, hätten wir diese Form Popularisierung nicht. Also ich habe den Eindruck, die riechen jetzt irgendwie schlecht.
Also das ist jetzt, was du jetzt gerade machst, sozusagen ein Kommentar zur generellen Politik. Was ich ja frage ist, macht die Ampelregierung in ihre Digitalstrategie oder in ihre Digitalpolitik, spielt da Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine Rolle?
Ja, also das ist, wir sind mit dem Schlagwort Green IT auch angetreten. Ja. Was sie jetzt umsetzen, die Rechenzentren, die sie selber betreiben, sind alle mit 100% Ökostrom betrieben, haben sie auf die Fahne geschrieben. Unter dem Stichwort Green IT könnt ihr alle googeln, was die sich vorgestellt haben, welche Lösungen sie dort finden können, aber das und was sie umgesetzt haben tatsächlich. Mhm. Aber das ist immer nur ein Teil dessen. Du kannst natürlich als Staat mit gutem Beispiel vorangehen, aber wenn du trotzdem sowas, was uns ja ganz doll wichtig war, dass es so Mindesthaltbarkeitsdaten für irgendwelche Geräte im Laden, dass irgendwie du nichts mehr kaufen darfst, wo nicht für was nicht reparierbar ist, wo nicht irgendwie Sicherheits- und Software-Updates, wie kein Cloud-Zwang, also dass du keine Dinge verkaufen darfst, ohne selber zu garantieren, dass wenn es eine Cloud-Komponente gibt, du die weiter betreiben kannst. Das steht alles nirgendwo drin. Mhm. Und wie die ganzen Dinge, die machen, dass in großen Mengen Elektroschrott anfällt, hat sich nichts bewegt. Das ist traurig. Und in anderen Bereichen hat sich aber Dinge bewegt, wo der Staat mit eigenen Rechenzentren und eigener IT vorangeht. Da ist Nachhaltigkeit schon mehr gedacht.
Das klingt jetzt, also dieses ganze Gebiet klingt für mich wirklich nach einer 3.
Nee, das ist ein Minenfeld geworden und es ist so unsachlich geworden in vielen Bereichen. Wenn man das mal wirklich gesellschaftsverändernd umsetzen wollte, wird das sofort zum krassen Politikum innerhalb der Ampel. Und das ist, finde ich, ein Hemmschuh. Mich nervte tierisch, dass das, dass diese Nachhaltigkeitsfragen kein Konsens mehr sind.
Also man sagt ja manchmal auch so, der größte Hebel irgendwie ist das Vergaberecht. Ne? Also der Staat investiert Milliarden im Jahr in Geräte, vergibt Aufträge für die Entwicklung von Softwarelösungen, für die Wartung und so weiter. Und da nochmal mit reinzugehen und da Nachhaltigkeitsaspekte auch nach oben zu setzen auf der Agenda, ist ein Hebel. Und ich glaube, da sind sie auch dran, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie der Stand aktuell ist. Also ne, bei Vergabe heißt ja üblicherweise, dass das Billigste muss genommen werden, außer wenn triftige Gründe dagegen sprechen. Und da halt vielleicht auch zu sagen, Nachhaltigkeit ist immer ein triftiger Grund, um sich gegen das Billigste zu entscheiden. Also das wären relativ einfache Maßnahmen, die weit tragen, ohne dass man dieses Minenfeld betreten muss, weil das rein intern funktioniert.
Auch da aber, machen wir auch wieder riesengroße Bereiche noch mit auf, weil mit Vergabe könnte man auch gleich sagen, dass wie Software nicht mehr gekauft wird, wenn so eine Firma regelmäßig auffällt, dass ihre Software Bugs hat, die nicht gefixt werden oder dass sowieso keine Prozesse implementiert werden. Da gibt es viele Bereiche, wo der Staat einfach allein durch Einkauf auch richtige Impulse setzen könnte.
Naja, könnte so. Was ist denn eure Note für ist?
Schon 3 hast du gesagt, schlösse ich mich an.
War jetzt so eine Vermutung.
Naja, es ist auch kein Nicht-Thema. Ich finde schon, dass es auch bei der Vergabe eine größere Rolle spielt. Aber die Vergabe ist natürlich auch nicht nur bundespolitisch, muss man wieder einschränkend sagen. Wir sind nun mal ein föderaler Staat. Und aber ich würde natürlich eine 3, ach, könnte ich auch mitleben.
So, und das führt uns jetzt sozusagen schon zum Endspurt, weil dann sind wir bei der Durchschnittsnote von 3,4, also 3 minus, könnte man sagen. Das wiederum finde ich jetzt fast schon ein bisschen überraschend gut. Weil eine 3 ist ja kein Totalausfall. Das ist halt so, ja gut, für die wenige Energie, die ihr da investiert habt, ist das ein ganz passables Ergebnis eigentlich. Wie zufrieden seid ihr denn so insgesamt jetzt? Weil, also ich muss schon zugeben, ich hatte an einer Stelle sozusagen das Gefühl, okay, irgendwie bei dem Verwaltungs- und Open-Source-Kram irgendwie da wird sich schon so, da kann man schon Bemühungen erkennen auch, aber der Rest war eher so, ja.
Nee, die Frage ist immer, ob die Bemühungen in die richtige Richtung gehen. Und ja, da war ja bei uns der Daumen eher hoch.
Okay.
Also, weil Bemühungen, aber bemühen tun sie sich ja immer.
Also, oder lass mich die Frage anders stellen. Ja. So, ne, ist jetzt Halbjahreszeitung. Auf dem Halbjahreszeitung steht eine 3 minus. Und es gibt ja noch 2 Jahre.
Wird versetzt, willst du fragen?
Nee, so läuft es aber nicht in der Legislatur.
Was ich fragen möchte, ist, für die nächsten 2 Jahre weiter so? Oder ihr müsst grundlegend an folgenden Dingen arbeiten.
Ja, natürlich. Ich meine, wir reden seit Beginn der Koalition über das Digitalbudget, das wir bis heute nicht verabschiedet haben. Und wenn das jetzt noch kommt, dann sind da natürlich irgendwie Pfründe drin. Ich finde das prinzipiell nicht verkehrt, aber dann haben wir tatsächlich...
Wofür soll das sein, das Digitalbudget?
Das soll tatsächlich diesen ganzen Digitalbereich eigentlich komplett finanzieren. Okay. So, also das ist heute ein großes...
Insbesondere 18 Leuchtturmprojekte.
Aber die gibt's ja.
Ja.
Die leuchten.
Das können wir jetzt aber nicht neu aufmachen, oder?
Okay. Aber das müssen sie definitiv machen.
Wir haben noch irgendwie eine Vogelperspektive, die wichtig ist.
Forderung 1. Extraposten für Digitalposten im Bundeshaushalt. Ja?
Genau, das Digitalbudget, das verhandelt wird, jetzt endlich auch verabschieden und nicht wieder vertagen.
Warum, was tippst du jetzt wieder? Willst du das nachher hinschicken? Oder
empfiehlst du das jemandem?
Ich treffe morgen den Olaf und dann sage ich mal...
Lieber Herr Scholz.
Sag ich mal was Sache. Lieber Herr Scholz, Sie haben sich ja bis jetzt noch nicht irgendwie sozusagen so wirklich auf der Tanzfläche gezeigt. Hier sind Ihre Karten, bitte umsetzen. So.
Wir müssen nur ganz kurz ansprechen, dass wir jetzt nicht realistisch noch 2 Jahre Zeit haben, sondern nur 1.
Ja, danke schön. Denn, weißt schon, irgendwann geht es wieder in den Wahlkampf über. Die haben ja immer, also legislativ, wenn du da tätig werden willst, ein kleineres Fenster als die gesamte Legislaturperiode. Hallo?
Da ist ein Hauen und Stechen. Ja, gut,
aber das ist doch, ich will mich, also sozusagen im Versuch, mich so ein bisschen aus der Fähre zu ziehen, das ist ja beim Endjahreszeugnis immer so, ne? Die Sommerferien, sozusagen, das Zeugnis wird ja nicht zum Anfang der Sommerferien
gehen,
sondern
Nein, aber
früher.
Du musst Gesetzesentwürfe eigentlich jetzt, also jetzt und ein paar Wochen, dann ist es vorbei.
Und es ist ja schlimmer als Sommerferien, sondern dann geht ja diese komische Klientelpolitik wieder los mit den Ressourcen, die noch da sind. Und das, dann wird es ja immer so ein bisschen irrational alles. Und das wollen wir eigentlich eben verhindern.
Und dann haben wir auch noch den Europawahlkampf und jetzt noch Hessen und Bayern. Also die Wahlkämpfe sind ja auch nicht nur im Bund. Und insofern, Prinzip ist das ja, jetzt schon mit Endzeugnis. Jetzt,
wenn du den Olaf morgen triffst, geh mal daher und sag, Olaf, deine Vorgängerin hat was von Neuland gefaselt, du könntest jetzt mal hergehen, ich als Digital Native würde mir jetzt wünschen, dass die Gesellschaft sich das auf die Fahnen schreibt, selber weiterzubilden im Digitalen, die Möglichkeiten wahrzunehmen, sich weiterzuentwickeln, souverän mit dem umzugehen. Dafür ist doch genauso ein Bundeskanzler da.
Was
du machst, also genau, wollte gerade sagen, das klingt sozusagen nach einem Heißluftballon. Was meinst du? Was soll die Ampelregierung machen?
Nein, du wolltest mit Olaf dich treffen und ich dachte, dass du könntest ihm sagen,
dass... Ich rede mit dem Tacheles, keine Politikerphrasen. Was soll er machen?
Ach so, sind die Türen zu.
Ist das seine Aufgabe auch? Ich habe jetzt die Merkel, die sich hingestellt hat und meinte, das ist für uns alle Neuland und damit eine Entschuldigung für viele geliefert hat, sehe ich mit diesem ganzen Digitalgedöns nicht auseinanderzusetzen. Demgegenüber würde ich gerne an der Spitze des Staats, zumindest an der Spitze der Regierung, irgendjemand entgegenstellen, der mal sagt, nee, das ist alles nicht so, wir müssen das als Hochtechnologieland, müssen wir irgendwie selbstverständlich damit umgehen. Der Fisch stinkt doch dann immer vom Kopfe her, wenn dort Leute stehen, die irgendwie rumwabern und mit dem Digitalen nichts zu tun haben wollen, dann siehst du das auch in der Gesellschaft. Das heißt, sagt dem Olaf, der soll mal irgendwie auch ganz selbstverständlich von, keine Ahnung, seinem selbstgebastelten PC berichten oder so.
Was?
Ich möchte eine positive Vision formulieren, wie irgendwie so eine Regierung neben der Gesetzgebungskompetenzen, die sie haben, also auch ich, durch Vorbildwirkung.
Gut, dass du nichts mit Worten machst. Ich schreibe mal auf Selbstverständlichkeit der digitalen Perspektive.
Oh Gott.
Okay, ja, also Cons?
Was?
Deine Forderung für sozusagen die Zeit nach dem Halbjahreszeugnis formuliere ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Na, ich glaube, dass ein Schlüssel noch ein paar Sachen hinzukriegen ist, also hat mit der Zivilgesellschaft zu tun. Das eine ist Wissen und irgendwie Sachkenntnis über viele Bereiche und auch Analysen. Gibt es ja eine Menge. Und die Frage ist immer, wen man für was heranzieht. Also was jetzt noch kommt an Gesetzentwürfen und tatsächlich Entscheidungen, die noch durchgezogen werden kann, da würde ich mir insbesondere wünschen, dass eine größere Breite der Zivilgesellschaft beteiligt wird. Ich halte das für essentiell. Und auch für naja, in dem Sinne einer progressiven und irgendwie kulturell modernen Agenda für wichtig. Das ist. Und das Zweite ist,
aber auch ich würde mir, oder?
Lass mich den Gedanken nochmal kurz, was ich mir so wünschte, ist, sich in gewisser Weise dieser ganzen Wissenschaftsfeindlichkeit, die grassiert, so entgegenzustellen und diese Sachliche mehr in den Vordergrund zu stellen und auch mal gegen Wirtschaftsinteressen. Also ich meine, da fände ich, also den Mut zu haben, fände ich wichtig. Aber ich sehe den, wenn ich ehrlich bin, natürlich jetzt wenig. Also ein paar Entscheidungen, die jetzt anstehen, auch im Digitalen, werden halt eher so teuer und nicht so unbedingt so populär sein, weißt du so.
Zum Beispiel?
Naja, insbesondere bei den Überwachungsfragen, die wir am Anfang hatten, ist ja so, das wird nicht unbedingt populär sein.
Was wird nicht populär
sein? Ja, überleg dir doch mal. Also,
was wird daran teuer, nicht zu überwachen?
Ach so, das meinte ich jetzt mehr so bei der Digitalisierung.
Ach so.
Also klar, also wenn man da unabhängig und nachhaltig agieren will, ist das nicht unbedingt die billigste Variante. Ja, okay. Ist es so. Ich weiß nicht, ich hätte halt manchmal die Hoffnung, dass sie so ein bisschen mehr oder gegen den Stachel locken und so ein bisschen auch den Mut hätten, ihre Ideen da vorzutragen. Aber innerhalb der Ampel sind sie sich ja leider auch nicht einig.
Na gut, das...
Jetzt bin ich aber wieder sehr, oh boah, jetzt habe ich echt weit ausgeholt, tut mir leid.
Ja, ich bin, ich bin interessanterweise jetzt am Ende der Sendung nicht ganz hoffnungslos, aber schon so ein bisschen.
Das wollten wir nicht.
Zynisiert. Es gibt das englische.
Zynisch.
Naja, nee, zynisch. Ich finde, es gibt das schöne englische Wort jaded. Ne, und das ist sozusagen, das beschreibt noch besser sozusagen diese so, also zynisch und gleichzeitig abgestumpft, also quasi froh, dass es immerhin eine 3,4 geworden ist und vielleicht wird es ja nicht sehr viel schlimmer. Naja.
Also aber eine Gymnasialempfehlung gibt es so damit nicht, versetzungsgefährdet ist aber auch nicht.
Naja, vor allem, was droht uns? Guckt euch mal bitte die Wahlumfragen an, wenn wir noch fröhlich auf die Ampel zurückblicken. Hallo? Wenn uns erstmal irgendwie CDU und AfD regiert.
Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob man dieses Meme verbreiten sollte. Ne? Weil, also ja, es gibt sozusagen Schaubilder, die das zeigen, aber das sind ja alles sozusagen wie so statistische Dinger.
Von
zweifelhafter Herkunft.
Und
ich habe mich neulich sozusagen darüber aufgeregt, dass ein ehemals progressives Blatt damit getitelt hat, ob es denn denkbar wäre, wenn jetzt so ein AfD-Typ Ministerpräsident ist. So, und damit verschiebt man natürlich, deswegen weiß ich nicht, ob man das auch herbeireden kann. I don't know.
Ich möchte es gar nicht herbeireden, keine Sorge, ich möchte es nicht herbeireden.
An der Stelle noch mal sagen.
Aber ich habe gerade noch mal einen Kommentar aufgemacht, den Markus Becke da auf Netzpolitik.org geschrieben hatte, als der Koalitionsvertrag ganz frisch rausgekommen war, also der erste Kommentar dazu. Der Titel ist, Ampel verspricht Stärkung digitaler Grundrechte. Und da wird es doch spannend, weil wenn wir, ob der jetzt herbeigeredet ist oder wann eher passiert, ist wahrscheinlich eher die Frage, in dieser ganzen zivilgesellschaftlichen Bedrohungslage, in der sich inzwischen echt viele in dieser Gesellschaft befinden, weil sie angegangen werden, weil sie gedoxt werden und so weiter. Haben wir da jetzt eine Stärkung unserer digitalen Grundrechte? I don't see it. Und ganz ehrlich, das bräuchten wir doch.
Nee, dafür steht nur Buschmann, aber er hat halt keinen sehr starken Stand, finde ich.
Na, das ist ja schön.
Gut, jetzt hast du aber auch herausgefordert, dass wir negativer werden.
Ich habe nur nach dem gefragt, was ist. Anyways, also liebe HörerInnen. Es war sehr schön, dass ihr dabei wart.
Wir nehmen Kommentare, ne? Also ihr könnt ja selber sagen, was ihr sagen würdet. Ihr
könnt gerne ein anderes Zeugnis aufstellen oder dasselbe unterstreichen. Ihr könnt sozusagen wie die Eltern unterschreiben, was wir hier gerade verurteilt haben oder nicht.
Sagen wir Like und Subscribe, oder?
Like und Subscribe, abonniert. Genau, tragt die Kunde weiter.
Drückt die
Glocke. Drückt die, haben wir eine Glocke. Wir müssen eine Glocke auf den Block einbauen, damit man auch die Glocke drücken kann. Erdgeist, Elisa und Konz, vielen Dank, dass ihr dabei wart und das so schön auseinanderdividiert habt. Und ihr, liebe Hörerinnen, es bleibt mir sagen, vor allen Dingen heute wieder mal zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Verdächtig. Dieser Portscan hier. Verdächtig. Das war doch sicher wieder.